Hey Simon.
Ja, bitte?
Warum denn so gute Laune?
Ja, wir hatten heute Kinder da zum Spielen.
Aloha. Hey, schön, dass du auch mal wieder da bist.
Ja, ich bin aus meinem Winterschlaf erwacht.
Oh ja, ey. Jahreswechsel, Weihnachten. Ich hoffe, ihr alle seid gut reingekommen.
Findest du, es hat meinem Äußeren gut getan, so lange im Winterschlaf zu sein?
Ja, sieht schon ein bisschen erholt aus.
Frischer, ne?
Ja, ein bisschen moppiger auch.
Ja. Ja, war auch kalt.
Ja.
Genau. Stimmt. Wir sind zurück aus der Winterpause. Und starten voller Vorfreude ins Jahr 2021.
Back on track, trotz Corona.
Wir hoffen natürlich, dass ihr unsere attraktiven Stimmen ein bisschen vermisst habt und freuen uns nach wie vor über jegliche Anregungen, Tipps und Tricks. Schickt uns die gerne immer zu auf den gängigen Wegen. Und ansonsten, denke ich, sollten wir mal über unsere heutigen Gäste sprechen.
Ja, ging viel um Babys, ne?
Es ging viel um Babys, um das kleine Runde. Und zwar hatten wir heute einmal die Dr. Anna Weber da,
ja,
sowie ihren Bruder, den Jan Wilhelm Weischer, auch seinerseits Doktore.
Korrekt.
Und wir haben über viele verschiedene Dinge gesprochen. Zum einen natürlich über die Vita. Anna ist gelernte BWLerin mit Diplom. Der gute Jan hat seinen Juristenjob gemacht und eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, beziehungsweise ein Studium. Und darüber hinaus haben wir viel von schreienden Kindern gesprochen, die ja letztendlich natürlich das Hauptgeschäft der beiden ausmacht. Wir haben über Digitales gesprochen, vor allem aber auch das Thema Authentizität. Welche Rolle spielt Authentizität in der Rolle einer Führungskraft? Die beiden haben gesagt, dass sie in der Rolle wirklich aufgehen, weil sie dort etwas bewegen können und sie denken noch lange nicht daran aufzuhören und seit heute leider getrennt in zwei eigenen Büros unterwegs.
Ja, wir haben mit der gelernten Wirtschaftswissenschaftlerin und dem gelernten Juristen, übrigens in ganz lockerer Runde, beide mit Hoodie, völlig entspannt, haben sie hier bei uns gesessen, über Tradition im Mittelstand gesprochen, über die Demut, die so einen Job mit sich bringen sollte, über familiäre Werte, die sie geprägt haben und die sie in das Unternehmen hereintragen, auch was Druck für sie bedeutet und was es ausmacht, ein erfolgreiches Unternehmen mit bis zu 1500 Mitarbeitern zu übernehmen und natürlich auch über den Faktor Nachhaltigkeit, dass es nicht darum geht, zu liquidieren, sondern dass es darum geht, den Fortbestand des Unternehmens zu gewährleisten. Und ja, wer wissen möchte, was ein Kind durchschnittlich bis zum 18. Lebensjahr kostet, was Jan mit einer Handkreissäge vorhat und warum Werner die Welle macht, dann solltet ihr jetzt dranbleiben und viel Spaß bei der Folge.
Ganz am Ende erfahrt ihr, ob Daniel oder ich schwanger sind. Viel Spaß. I got these voices in my head, they get louder every day. Somehow I like the way they sound. Das ist Eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland.
Willkommen im Digital Hub.
Danke, danke.
Kommt erstmal an. Hat da alles gut? Wo habt ihr geparkt? Direkt hier am Parkplatz? Parkgarage?
Tiefgarage.
Genau. Sehr gut.
Sind wir der Beschreibung in die untersten Regionen der Garage gefolgt. Und dann
sehr gut. Und dann unten links.
Ja.
Sehr schön. Wie geht's euch?
Gut.
Du musst das sagen, genau. Wir haben kein Videoformat.
Es ist 2021. Dementsprechend kann nur alles großartig werden.
Habt ihr denn die Weihnachtstage gut überstanden? Und meine erste Frage, Jan, geht an dich.
Ja.
Hast du denn schon was mit der Tischkreissäge anstellen können? Oder noch nicht?
Noch nicht. Die Weihnachtstage haben so wie 2020 noch ein bisschen Tribut eingefordert, so dass ich dann noch nicht meine komplette Kreativität ausleben konnte, weil ja mein Bewegungsradius noch ein bisschen eingeschränkt war.
Weil?
Also zum Abschluss von 2020 hat 2020 das gemacht, was 2020 macht. Also erst hat bei uns der kleine Fieber bekommen, kurz vor Weihnachten. Corona-Test negativ, aber zwei Tage natürlich nicht aus dem Haus gegangen. Dann ist unsere Spülmaschine kaputt gegangen vor den Weihnachtstagen. Und wir haben wirklich viel leckeres Essen gekauft, haben es dann auch natürlich gekocht, aber auch viel abgespült. Und dann am 25., als ich alles vorbereitet habe für eine kleine Mahlzeit draußen, habe ich noch eine Bank hingetragen, habe mir den Rücken verrenkt und bin drei Tage lang nur noch auf allen Vieren die Treppe hochgekommen.
Ouch.
Und dementsprechend es ist 2021 und es wird ganz großartig.
Draußen heißt, du hast den Grill nochmal ausgepackt, oder?
Feuer. Ich wollte über offenem Feuer was machen, weil wir dachten, komm, es schneit nicht, es ist nicht so riesig kalt. Dann machen wir es uns richtig schön und dann haben wir es hinterher doch in den Ofen geschoben.
Und bei dir? Du hattest gerade schon mal die Augen kurz zu, müde, gut in die Woche gestartet oder?
Alles gut.
Alles gut.
Sehr alles schön. Gut. Auch 2021 wird einfach hervorragend werden. Ich glaube, so ein bisschen Müdigkeit ist bei allen Leuten irgendwie dabei.
Definitiv.
Ne?
Oh ja. Oh
nicht
ja.
nur Corona-Müdigkeit, sondern einfach auch Müdigkeit so ob der ganzen Situation und genau. So, ja. so wirklich richtig auftanken ist einfach zurzeit total schwierig.
Absolut, ja. das stimmt. Ich hatte lange Urlaub, trotz dessen, weil man ja irgendwie nicht wusste, was passiert jetzt so im Jahr 2020. Und ich glaube, jeder hat relativ viel Urlaub vor sich hergeschoben. Und dann sollte man natürlich auch seinem Arbeitgeber irgendwann den Gefallen tun und vielleicht auch noch ein bisschen Urlaub abbauen und nicht alles mit ins nächste Jahr nehmen. Und
so gut es geht.
Ja, so gut es geht natürlich. Aber trotz dessen, das stimmt schon. Ne? Also so wirklich Erholung gibt's da nicht, wenn man dann natürlich auch kurz vor Jahresende dann noch die Hiobsbotschaften hört. Und alles noch weiter eingeschränkt wird. Ja, deswegen Zweckoptimismus ist natürlich wichtig und den sollten wir uns auch behalten. Aber die erste Frage ist natürlich, Simon, wen haben wir denn heute überhaupt zu Gast?
Wir haben zwei Gäste heute, wie ihr schon an den zwei neuen Stimmen hören könntet. Und zum einen natürlich Ladies First, die gute Anna Weber und
Jan-Willem Weischer.
Danke.
Korrekt.
Korrekt. Vielen Dank. 5 Punkte. Ding, ding, ding. Ja. Beide von Baby One.
Geschäftsführer.
Also das machen sie beruflich, zumindest. Alles andere finden wir heute heraus.
Genau. Deswegen, wir sind dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns am Mikrofon seid und wollen heute einfach mal so ein bisschen, ja, die Geschichte hinter Baby One, also die beeindruckende Geschichte hinter Baby One mal kennenlernen und natürlich auch irgendwie die Gesichter, die jetzt seit 2021, aber ihr habt, glaube ich, schon 2020 offiziell die Geschäftsführung übernommen, ne? September, Oktober, ist das richtig?
Wir sind 2019 mit in die Geschäftsführung eingestiegen und jetzt ab 2021 sind wir alleine.
Wie? Alleine? Ohne Händchen halten? Dürft ihr machen, was ihr wollt?
Ja.
Okay. Das bin ich ja mal gespannt, was man da so alles treiben kann in der Geschäftsführung.
Ich habe übrigens im Vorfeld bei der ganzen Recherche und so weiter und so fort, also man versucht sich ja wirklich einzulesen, habe ich mal geguckt, ich bin dann auf der Seite der Stadt Münster gelandet, beim Standesamt. Was glaubt ihr, du sollst auch nicht gucken.
Ach so, sorry.
Was glaubt ihr, war der beliebteste Name bei den Mädchen 2020?
Ich halte mich raus, ich habe es gesehen.
Ja. Oder was gehört unter die Top 3?
Mia.
Emma.
Oh, Mia ist Platz 5. Mia ist Platz 5.
Mia ist, war mal, glaube ich, on Vogue.
Mhm. Emma ist Platz 14. 18.
Platz okay. 14 jetzt, okay,
ja, krass. Ja, Platz 14 ist Emma gelandet.
Also alle Leute, die das hören und gerade schwanger sind, die könnt eure Namen nochmal ändern.
Ja, ich habe hier ein paar Vorschläge auf jeden Fall. Platz 1 ist Emilia. 45 Mal.
Ach, krass.
Okay. Ist da so benannt worden. Und bei den Jungs, was glaubt ihr da? Was da so unter den ersten Top 5 landen könnte?
Noah.
Ja, ich glaube, das ist gut. Ja,
Noah Lasse.
Noah ist tatsächlich Platz 5, ja, mit 44 Mal.
Was mit Felix? Felix habe ich letztes Mal gesehen, ist immer noch dabei.
Platz 2.
Ja.
Elias. Oder Elias ist auf Platz 1.
Emilia und Elias. Elias.
Ja, ja, das ist so. Emil ist auf Platz 6. Auf jeden Fall im Trend, ne, Jan? Deine beiden heißen wir Emil und?
Fritz.
Fritz, genau. Und Anna, deine beiden?
Paul und Else.
Paul und Daniel, deine beiden? Non-existent.
Nee. Das
noch nicht.
Richard Parker und ja. Das war's. Das ist mein Hund. Ja, was glaubt ihr? Ich habe hier noch eine weitere ganz witzige Recherche. Was ist das denn? Nee, was glaubt ihr? Ich habe das irgendwo habe ich das aufgeschrieben. Habe ich das hier auch mit ausgedruckt, Simon? Hast du das mit ausgedruckt?
Natürlich nicht.
Ja, natürlich nicht, dann muss ich ja nochmal reingucken. die Anzahl der Geburten in Münster 2020. Wenn ich das denn hier finde. Oh, was glaubt ihr, wie viel das waren? Ja. Ich habe es mal versucht auch runterzurechnen. Auf den Tag.
Ich versuche jetzt irgendwie hochzurechnen von allein 44 Emils, aber ich komme noch nicht so. Ja. 20.000, nee, 15.000.
Habe ich das denn aufgeschrieben? Das gibt's doch.
Ist hier Kaffee drin?
Selbstverständlich.
Ja. Es waren auf jeden Fall, ich weiß es noch, es waren 17 am Tag. Das müsste man jetzt einmal hochrechnen. Das weiß ich noch ganz genau. Das habe ich nämlich einmal so runtergerechnet.
Okay, das sind weniger.
Ja, war ich zu optimistisch.
6.205. grob.
Bisschen länger Corona, vielleicht wären es dann ja noch 15.000 im Jahr.
Ja, das ist die Frage, oder? Das ist doch die absolute Frage, wie das wohl jetzt sich in diesem Jahr auswirken wird, die Corona-Zeit. Ob das dazu führt, dass die Geburtenrate enorm steigt oder auch nicht, das werden wir sehen. Ne?
Wäre gut fürs Geschäft. Wir warten auf die ersten Zahlen im Frühjahr, was sich da so entwickeln wird. Ja. Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an, oder? Wir reden schon über Baby One, aber ihr seid ja nicht auf die Welt gekommen und habt bei Baby One gearbeitet. Wo kommt ihr eigentlich her? Holt uns mal so ein bisschen ab. Wie seid ihr aufgewachsen? Ihr seid ja auch eine recht große Familie.
Genau, wir kommen aus dem wunderschönen Werne an der Lippe. Das ist hier so, ich würde mal sagen, 30 bis 40 Kilometer
kennt ihr's?
Entfernt. Wart ihr schon mal
gehört,
dort?
Ja. Ja, wahrscheinlich nicht.
Werne und Herne, die liegen nicht so weit auseinander.
Aber laufen das da irgendwelche schon was anderes.
Laufen da wichtige Straßen dran vorbei oder so, dass man es irgendwie kennt oder... Es ist eher so ein bisschen ab vom Schuss.
Die B54 läuft durch Werne. Werne hat zwei Autobahnabfahrten.
Okay.
An der A1 dementsprechend schon Hotspot und ab 2023 den weltgrößten Wellenreitpark.
Ah, ich habe das gehört. Das war diese Geschichte von, ja. Ja, da können wir uns nachher gleich auch gerne noch drüber unterhalten. Das ist geil. Die haben zwei Wellen, die parallel laufen in unterschiedliche Richtungen und jeweils dann eine links-rechts, ne? Glaube ich. Zwei so richtig große, lange Becken.
Mhm, zwei 300 Meter Becken oder irgendwie sowas in der Art.
Ja. Also das haben die schon oder das kommt jetzt?
Ja,
das
kommt.
Kommt jetzt. Was war das? Ehemals Tagebau oder
ja,
so?
Ja, ehemaliges Zechengelände und da ist zumindest jetzt die Planung in die Richtung angestoßen.
Aber viel zu teuer, glaube ich, die Fahrt sozusagen. 50 € für eine halbe Stunde. Ich habe irgendwo
das
schon mal Preise
jetzt
gesehen.
Schon.
Ich habe irgendwo einen Artikel genau darüber gelesen und ich meine, es standen schon erste Preise da.
Ja, das kann man ja so vorstellen wie München diesen Bach.
Ja, der ist gratis. Ja, kannst auch nach Osnabrück fahren, da haben die im Einkaufszentrum auch eine stehende Welle.
Ja.
Mhm. Ansonsten musst du nach, wo war denn das? Langenfeld, die haben auch eine stehende Welle in einem riesen Wakeboardpark. Ist aber auch arschteuer. Und du, eine Person auf der Welle bei einer stehenden Welle ist halt scheiße. Du musst warten.
Das
da ist so eine laufende fahren. Welle schon ein bisschen geiler.
Wie viel können denn da drauf? Dann auf so eine Welle. Kann das nicht auch dann nur einer?
In der Regel einer.
Aber alle
auf 15
Sekunden drauf. Kommt eine Welle.
Ja.
Ach so.
Und die wirft dann auch eine Barrel. In einem Tunnel.
Aber kann man die da nicht so lange reiten, wie man will? Ich verstehe das Konzept. Wir müssen
Irgendwann anschauen. Ist das Becken ja vorbei.
Das ist kein Pony. Da kannst du lange reiten, wie du willst. Aber bei der Welle musst du irgendwann absteigen. Irgendwann kommt der Strand oder der Beton.
50 Euro bezahle für was? Und der nächste steht dann dahinter und ich stehe dann, weil ich es kann, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde drauf und der Newbie kommt dann an und steht fünf
bei einer
Sekunden.
Stehenden Welle, ja, bei einer laufenden Welle, die läuft irgendwann aus und dann ist Schluss.
Ah, okay.
Da kommst du am Ende vom Becken an.
Danke. Danke für die Insights.
Da bremst du mir im Gesicht.
Fantastisch.
Okay.
Genau, also eine super Stadt. Ne? Wir sind vier Kinder, damals zu Hause gewesen. Wir haben noch zwei weitere Geschwister. Wir sind groß geworden mit unseren Eltern, Hunden und unserer Oma, die nebenan wohnt.
Hunde? Welche Hunde? Hattet ihr viele Hunde? Also haben eure Eltern immer noch?
Als wir ganz klein waren, waren es mehrere Hunde und dann irgendwann waren es zu viele Kinder und dann wurde es noch ein Golden Retriever.
Ja, ihr kennt eure Eltern aber auch nur selbstständig im Endeffekt.
Ja.
Das ist richtig, ne?
Ja.
Also, wenn wir das jetzt mal so richtig recherchiert haben, ist das so, dass die Eltern eures Vaters selbstständig waren, schon in die Richtung.
Mhm.
Und somit eigentlich immer schon so dieses Selbstständigkeitsgefühl, würde ich sagen, und irgendwie dieses Hands-on eigentlich schon mit in die Wiege gelegt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Wie war das? Also euer Vater war da, glaube ich, auch sehr eingespannt. Der musste das dann ja auch irgendwie übernehmen, so wie wir das vernommen haben. Und was hat das so mit eurem Vater oder mit euch gemacht, so in der Zeit? Weil ich stelle mir das auch damals schon sehr stressig vor. So diese Mentalität zu leben, Verantwortung zu haben.
Nö, eigentlich nicht. Ja. Also als wir klein waren, war das ja in Werne das Spielwarengeschäft, was unser Vater geführt hat, was für uns ein Paradies war, weil wir diejenigen waren, die sonntags in den Laden rein konnten und spielen konnten. Und zu der Zeit waren die Sachen auch noch nicht in Blisterverpackung, sondern man konnte die Verpackung aufmachen, spielen und wieder einpacken. Und das waren teilweise dann unsere Sonntage, deswegen war das alles ziemlich gut und nee, unsere Eltern haben da, glaube ich, immer einen guten Rhythmus hinbekommen. Also wir haben, als wir wirklich klein waren, haben wir alle zusammen zu Mittag gegessen. Da gab es noch Mittagspause und so.
Ja, stimmt. Da habe ich jetzt da über den Fakt habe ich natürlich gar nicht nachgedacht. Das stimmt. Was war so das Lieblingsspielzeug damals? Mit was habt ihr so gespielt? Ihr seid ja auch Kinder der 80er. Also
bitte? Ich sag nur gute Frage.
Ja, das überlege
natürlich auch gerade mal.
Überlegen.
Playmobil.
Playmobil?
Playmobil ganz war viel. Definitiv. Also ich habe auch Barbies geliebt damals.
He-Man und Mask?
Oh ja. He-Man, Mask, Transformers. Oh ja. Ja, das war meins, ja, tatsächlich. Alles, was so mit Roboter Science Fiction zu tun hat. Ach, großartig.
Ich habe letztens noch ein Foto gesehen. Ich saß immer draußen auf so einem kleinen Kinderplastikstuhl irgendwie an der Straße und habe getrommelt. Alleine.
Ja, das machst du ja heute immer noch, glaube ich.
In anderer Form trommel ich. Also ich habe die ehemalige getrommelt, nicht mehr, aber dieses Bild ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Naja, so viel dazu.
Nee, aber wir haben uns eigentlich immer gefreut, wenn unser Vater sonntags gesagt hat, okay, ich muss jetzt noch ein paar Sachen im Büro erledigen. Ja, wir wollen mit. Das war schon richtig cool. Und ich hatte nie das Gefühl, dass die wenig Zeit haben. Mhm. Nie. Also es ist ja auch eine Flexibilität einfach, die mit Selbstständigkeit einhergeht. Klar, auch eine große Verantwortung, aber das haben wir nie anders kennengelernt. Aber eben auch eine große Flexibilität. Wenn es an das Thema Einschulungsveranstaltung oder wie auch immer geht, das hat er ja immer hingekriegt. Und unsere Mutter auch.
Ja, das ist natürlich schon ein gutes Gefühl. Ich kenne das zum Beispiel anders. So mein Vater, der war selten zu Hause. So. Der war immer unterwegs, so als Bohringenieur und so. Der war immer super viel unterwegs. Wochenlang war er dann weg, dann war er immer wieder da. Also von dem her ist er natürlich schon ein großes Geschenk. Ne? Das muss man sagen. Aber vielleicht nehmt ihr uns einfach mal mit, so ist es ja auch beeindruckend, wenn man sich jetzt mal Baby One auch in Zahlen anguckt, das jetzt mal so ganz nüchtern und sich wertfrei anguckt, das sticht natürlich irgendwie heraus, korrigiert mich, das wird wahrscheinlich schon ein bisschen aktueller sein, aber über 100 Fachmärkte, die ihr habt ein Franchise-System mit über 61 oder mit über 60 Märkten, 43 sind laut dem, was ich herausgefunden habe, noch im eigenen Besitz, ihr habt 1500 Mitarbeiter, und ein Jahresumsatz 2019 von 235 Millionen Euro, das ist schon eine Ansage. Also nehmt uns doch mal mit in diese Entwicklung. Wie kam es vom kleinen Fachmarkt auf einmal zu einem großen Unternehmen, großen Mittelständler?
Also Stand Spielwarengeschäft damals, ja. Fedes Spielwarengeschäft. Wir waren vier Kinder zu Hause und eben besagter Hund. Unsere Mutter hat eigentlich Lehramt gelernt, ist dann aber auch irgendwann mit ins Spielwarengeschäft eingestiegen. Und die haben an irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, das ist eine Plus-Minus-Null-Geschichte. Und damit kannst du halt auch keine Family langfristig ernähren. Also das war auch wirklich ein Need, sich zu verändern. Und damals, unser Vater war in einer Erfa-Gruppe mit anderen Spielwarenhändlern in einem Erfahrungsaustausch. Und einer von den Kollegen ist, ich glaube, aus den Staaten wiedergekommen und hat gesagt, da hat er ein cooles Modell gesehen, so riesige Märkte, wo es Baby- und Kleinkindartikel gab. Und das probiert er jetzt einfach mal aus und er hat was über Franchising gelesen, ob unser Vater nicht den ersten Franchise-Markt öffnen möchte.
Und das war dann der Markt hier Hammerstraße in Münster. Mhm. Das war im System der erste Franchise-Markt und damals ehemalige Tennishalle. So, und wir haben das immer nur am Rande mitbekommen, aber ich glaube, innerhalb der Familie schon sehr viele Diskussionen, auch mit unseren Großeltern, ob das denn der richtige Weg ist und die Investitionen eigentlich viel zu hoch. Und wann war das? In welchem Jahr, dass der erste Markt eröffnet wurde?
Ich vergesse diese Jahreszahlen immer. Irgendwann Anfang der 90er, glaube ich.
Ich habe hier was stehen, 1992. Ja. Das war auch das Jahr der Umfirmierung dann von Babyland in Baby One?
Das kann gut sein. Also auf jeden Fall, ich weiß noch die Geschichten damals, diese Monatsmiete, die einfach für so eine Halle hingeblättert werden musste. Das ist echt so, war so, wie soll das denn jetzt funktionieren? Also Selbstständigkeit hat ja einfach auch immer was mit ins volle Risiko gehen zu tun. Und das haben unsere Eltern damals gemacht, trotz zig anderer, auch familiär interner Warnungen und Gegensprechen. Genau. Und dann ist der Franchise-Geber, der Karl Wilhelm Röhrig, damals eben auch aus dem Spielwarenumfeld hochgekommen, ist leider ganz früh krank geworden und ist verstorben an Krebs und hat dann unserem Vater die Möglichkeit gegeben, das System als Franchise-Geber zu kaufen und zu übernehmen. Und das war dann auch die Zeit, an die ich mich erinnere, wo er weniger zu Hause war, weil damals war die Zentrale noch in Freudenberg bei Siegen. Mhm. Und da ist, ich weiß gar nicht wie lange, diese, ich glaube fast 5 Jahre lang gependelt, ne?
Ja. Okay. Dieses Risiko, du hast das ja zu kurz, sag ich mal, eben abgehakt. Das war ja jetzt nicht eine Entscheidung von Sonntag beim Kaffee auf Montag, wir kaufen die Halle, wir machen jetzt einen großen Markt auf.
Mieten,
großen Markt. Holt uns da doch noch mal ein bisschen mehr ab. Wie ist das wirklich abgelaufen? Hat sich das nicht über mehrere Wochen hingezogen, diese Diskussion? Gab es da nicht einen großen Familienrat, wo Oma, Opa alle mitsprechen wollten? Du sagtest gerade, das war nicht üblich, vielleicht auch zu dieser Zeit, so hohe finanzielle Risiken einzugehen.
Ich muss dazu sagen, also ich war da 10 und du warst 8, ja, ne?
Okay.
Also da,
dementsprechend, wie es genau ablief, können wir uns gar nicht mehr dran erinnern. Also alle diese Themen, die Sorgen, die damit verbunden waren, das sind Themen, die an uns gar nicht rangetragen wurden. Okay. Die haben wir an der Stelle nicht mitbekommen. Nee. Wir wussten nur, ist Baby.
Es passiert was Großes?
Ein großer Laden, ja. Baby One. Und
mehr
das ist was
Spielzeug
Großes.
Für euch.
Ich kann mich noch dran erinnern, dass wir bei der zur Einweihungsfeier da waren, aber...
Ich kann mich noch an Pläne erinnern, die auf dem Küchentisch auslagen. Und natürlich erinnerst du dich als Kind irgendwie an so ein Gefühl, ne? Also an ein Gefühl, dass auch deine Eltern aufgeregt sind und dass da irgendwas ist, was schon was Besonderes ist. Aber nie haben die irgendwie offen vor uns gesagt, da gehen wir jetzt ins Risiko. Oder das könnte jetzt auch mal existenzbedrohend sein, wenn das nicht läuft. Also da waren wir nie drin. Aber es war schon, du hast schon gemerkt, irgendwas passiert jetzt gerade.
Das heißt, ihr habt zwar physisch sozusagen daran teilgenommen, dass eure Eltern selbstständig waren. Ja. Sei es jetzt mal am Sonntag irgendwie im Laden, so dass ihr spielen konntet. Aber diese Sorgen, diese Verantwortung, die wurden immer von euch ferngehalten, sodass ihr recht behutsam aufgewachsen seid.
Ja, definitiv.
Ja. Wann ist euch denn diese enorme Größe denn so wirklich bewusst geworden? Also, dass ihr selber auf einmal so gemerkt habt, okay, also das ist schon serious business. Also, das ist wirklich, wirklich groß.
Ja, wenn man spätestens an einem Sonntag nicht mehr mit allen Spielzeugen spielen kann, wie damals noch.
Also, ich sehe Anfang 2000, 2003 ist ja dann irgendwann auch die Entscheidung gefallen, die Zentrale nach Münster zu verlegen. Da seid ihr damit involviert gewesen. Vielleicht könnt ihr auch mal sagen, in welchem Alter ihr euch da ungefähr befunden habt, weil ne, das macht dann zur Einordnung auf der Tonspur dann ja auch immer noch Sinn.
Genau, da war ich dann um die 20.
Bei mir immer 2 Jahre ab.
Ja. Also du bist auch die Älteste aus dem Bunde.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Also das war schon größer, ne? Also das Gebäude auch einfach, die Zentrale, die wir ja hier gebaut haben, das war schon definitiv, da haben wir schon gemerkt, das ist schon auch was Großes.
Ja, und ich muss dazu sagen, selbst der Spielwarenladen in einer kleinen Stadt wie Werne ist was Großes.
Ja. Okay.
Also ich glaube, da war schon auch so das Selbstverständnis, was mir immer von außen entgegengebracht wurde. Ihr habt ein Geschäft.
Ja.
Das ist krass. Ja. So. Deswegen fand ich das schon was Großes. Ja. Ich glaube, bei Baby One, als dann so überlegt wurde, wir machen nochmal einen Markt in Berlin auf. Das war recht früh, war das. Mhm.
Das war der zweite.
Da war mir so klar, Berlin, das ist irgendwie weit weg und das ist irgendwie krass.
Ja.
Als dann nochmal irgendwann so eine kleine Zwischenanekdote kam, dass Interesse aus China da war, irgendwie das Konzept oder die Konzeptidee zu kaufen und dann zwischendurch mal Besuch aus China bei uns zu Hause war. Spätestens da fand ich es schon sehr groß.
Ja, apropos Verantwortung, die Älteste, da spielen wir doch einfach mal eben eine Kleinigkeit ein. Mhm. Wenn du die Stimme hörst, weißt du, wer es ist.
Hallo Anna, als Älteste von 4 Kindern warst du schon früh in der Rolle, Verantwortung für deine Geschwister übernehmen zu müssen. Ich erinnere mich gut daran, dass insbesondere Jan manches Mal dagegen rebelliert hat. Wie sieht das denn heute bei euch aus?
Das ist ja ganz nett, dass unsere Mutter uns so eine Aufgabe stellt.
Da habt ihr auch direkt die Quelle.
Quelle Mama.
Ja, wir haben uns im Vorfeld natürlich so ein bisschen versucht, ein bisschen schlau zu machen, was einfach daran liegt, dass wir auch unseren Gästen ja irgendwie immer versuchen, den gebührenden Respekt entgegenzubringen und uns da dann halt einfach auch wirklich versuchen, auch so ein bisschen reinzudenken, weil wir kennen es nicht, so dieses Selbstständigsein der Eltern und diese Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen finden wir es halt einfach auch super spannend, das von euch zu erfahren. Das nur noch mal so als kleiner Disclaimer dazu. Aber genau, deswegen, wir wollen natürlich auch euch kennenlernen und nicht nur das Unternehmen Baby One. Deswegen, Anna, die Frage, deiner Mama, die geht natürlich jetzt erstmal an dich.
Also ich glaube, wodurch ich mir wirklich den Hass meiner Geschwister auf mich gezogen habe, war, als ich glaube, da war ich 12 oder 13, entschieden habe, dass wir jetzt echt keinen Babysitter mehr brauchen. Also wir hatten immer junge Mädels, die zwischendurch auf uns aufgepasst haben, wenn unsere Eltern einfach auch mal abends was machen wollten. Und ich habe dann entschieden, ich glaube, die Babysitterin war 2 Jahre älter als ich. Und das fand ich dann total Quatsch, dieses Geld an die zu bezahlen. Und habe mir gedacht, das kann ich auch alleine mit 12. Und hatte, also Jan ist eben 18 Monate jünger. Der Simon ist dann nochmal 2 Jahre jünger und die Charlotte 10 Jahre jünger als ich. Also sie war damals echt noch klein und ich dachte, okay, das kriege ich jetzt gewuppt und habe dann eben auch immer die Kinder ins Bett bringen wollen. Das fanden die verständlicherweise nicht so geil. Für unsere Eltern war es, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil die haben mir dann natürlich auch was bezahlt, weil das habe ich eingefordert, aber sie haben mir einfach nur 50% bezahlt von dem, was die Babysitterin bekommen. Ich glaube, das war 5 Mark am Abend. Und dafür habe ich mir ein bisschen Unmut zugezogen.
Ja, Jan, wie war das? Wie hast du rebelliert?
Ich glaube, mein Verständnis war nicht sonderlich hoch, dass Anna dafür bezahlt werden sollte bei einem Altersunterschied von, ich betone noch einmal, 18 Monaten. Da war ich, glaube ich, eher auf eine Gleichberechtigung aus. Und ich weiß nicht mehr, ob ich rebelliert habe oder einfach irgendwas Aktives gemacht habe oder einfach nur den Abend für mich verbracht habe und James Bond geguckt habe.
Hatte denn damals jeder ein eigenes Zimmer oder wie lief das ab?
Ja.
War das dann einfacher für dich, alle in ein Zimmer zu bringen? Du bist dann noch runtergegangen, hast du mal eben.
Das weiß ich.
Guckt, ob alle Türen zu sind und dann bist du auch ins Bett gegangen.
Nee, das weiß ich wirklich nicht mehr.
Ja.
Und die Charlotte war ja damals auch noch echt klein, also die musste ja noch wirklich ins Bett gebracht werden. Ne? Die war dann 2. Aber was die Jungs gemacht haben, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es mein erstes eigenes verdientes Geld war. Und es war nicht so einfach.
Ja, aber da war schon früh der Wirtschaftlichkeitsgedanke auch immer ausgeprägt, das Unternehmertum. Man sagt, das können wir outsourcen, das können wir wegrationalisieren. Die 5 Euro, die kann ich mir in die eigene Tasche stecken.
D-Mark.
D-Mark.
Mhm. Ja, das gab es auch noch.
Ja, das ist richtig, tatsächlich.
Thema Begeisterungsfähigkeit haben wir natürlich auch noch einen Einspieler. Weil du sagtest ja, du hast dich früh für die Wirtschaftlichkeit irgendwie mehr oder weniger dadurch begeistern können.
Anna, meinst du, es gibt irgendwelche Parallelen zwischen deiner Leidenschaft für BB One und deiner vergangenen Passion für die Backstreet Boys? Obwohl das wahrscheinlich gar nicht zu übertreffen ist.
Stark, ja. Guilty Pleasures, man hat sie einfach.
Ja.
Es ist einfach so. Kriegen wir denn noch die alle Namen zusammen, wie die heißen? Die Backstreet Boys?
Aaron, Nick.
Aaron?
Nee, Aaron war der kleine Bruder von Nick.
Ja, genau.
Der Nick war kein Backstreet Boy.
AJ.
Oh ja.
AJ.
Brian?
Das war der Kopf, ne? Das war der eigentlich am besten singen konnte.
Kevin?
Kevin, ja.
War das Kevin?
Ja, Kevin. Yeah.
Cousins.
Kevin war immer dabei.
Brian und Kevin Cousins?
Das kann
Nick.
Sein.
Nick. Das waren sie. Haben wir jetzt alle?
Wie viele sind das? 4 oder 5?
Howie war immer der, den niemand gut fand.
Ja, stimmt. Das war immer so wir brauchen 5. Wir brauchen nur einen. Wir nehmen dich.
Das sieht auch scheiße aus, wenn du dich hinstellst. 3 hinten, einer vorne. Choreomäßig, das muss schon.
Ja.
Naja. Ja, zurück zum Geschäft. Begeisterungsfähigkeit. Dieser Name. Wo kommt eigentlich dieser Name her? Habt ihr euch den genommen, weil dieses Franchise-Konzept aus den Staaten mitgebracht wurde? Oder wo kommt der Name her? Wieso nur ein Kind? So 4.
Ich glaube, dieser Name kommt daher, habt ihr eben schon angesprochen, dass es irgendwann eine Umfirmierung gab, hin zu Baby One. Und ich glaube, da wurde einfach in dem Kreis der dann vorhandenen Franchise-Nehmer mal diskutiert, wie können wir uns denn nennen, so dass es irgendwie auch international klingt. Und ich glaube, die haben damals tatsächlich einfach Brainstorming gemacht und dann abgestimmt.
Mhm. Ich meine, auf einer Zugfahrt oder so. Also es war auf jeden Fall eine recht schnelle Entscheidung.
Ja. Aber warum 1?
Ja, die Nummer 1.
Nummer 1.
Der erste.
Beste.
Mhm. Ja, wahrscheinlich, ne? Also mit One.
Einzigartig.
Mit One ist auf jeden Fall eigentlich auch nur Positives zu.
Sonst ist ja immer 24.
Ja gut, das war ja dann tatsächlich erst die...
Das war danach.
Ja genau, ja. Diese ganze Zeit, die kam ja danach, ne? Das ist tatsächlich so. Ich überlege gerade, ob es da irgendwas, das ist eigentlich nur positiv behaftet. Also stimmt schon. Aber nehmt uns doch mal mit so in eure eigene Vita, bevor ihr jetzt in die Geschäftsführung eingestiegen seid, als auch jetzt die Verantwortung komplett übernommen habt. Anna, vielleicht Ladies First, fangen wir bei dir mal an. Wie war denn so dein persönlicher Werdegang? Wir wissen ja Dr. Anna Weber, das heißt, ihr promoviert im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Vielleicht kannst du uns da einfach mal so mitnehmen. Das sieht immer alles so einfach aus. Jan, du bist auch Doktor im Bereich Jura. Also das sieht ja erstmal alles nach Bilderbuch aus. So, das muss man ja sagen, wie es ist. Also auf der anderen Seite ist das wahrscheinlich auch mit Entbehrungen verbunden, mit eventuell auch Druck, den man sich selber aufbürdet oder den man von außen vielleicht auch bekommt. Nehmt uns doch da mal mit, so in eure Vita, in euren Werdegang. Und wie die Entscheidung kam, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt doch irgendwie das weiter, was meine Eltern aufgebaut haben. Mhm.
Ich habe ganz klassisch BWL studiert in Köln. Ich hatte damals, war immer hin und her gerissen zwischen BWL und Psychologie, weil ich beides super spannend fand. Habe dann BWL auch mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie gemacht. War 2 Jahre lang dann danach bei einer Personaldienstleistung, einfach weil ich unbedingt arbeiten wollte. War mir dann allerdings viel zu operativ. Und bin dann an die Uni zurück, das habe ich an der Fernuni in Hagen gemacht und habe dann meinen Doktor gemacht, habe promoviert über authentische Führung. Fand ich mega spannend, ich fand das Thema super spannend, ich fand total cool, sich in ein Thema richtig reinzugraben. Unileben und Lehrstuhl war aber auch nicht wirklich was für mich. Dann bin ich danach zu Vodafone gegangen in den Personalbereich und habe da Projektmanagement gemacht im Bereich Leadership und Change. Also wir haben da ganz viel an der Kultur bei Vodafone rumgebastelt und das fand ich richtig cool. Also einfach von der Geschwindigkeit, von dem Spirit, wirklich coole Firma, ist aber eben auch ein Konzern. Ich habe dann unser erstes Kind bekommen und bin dann nach der Elternzeit recht schnell wiedergekommen und habe dann eigentlich gemerkt, all das, was ich gemacht habe, wo ich mir auch echt den Arsch für aufgerissen habe, da ist nicht viel, was geblieben ist. Also irgendwie was Bleibendes zu schaffen, wirklich was zu kreieren, sau schwierig in so einem Riesentanker. Und habe dann die Gespräche, ehrlich gesagt, aufgenommen mit unseren Eltern. Einfach nochmal abgecheckt, ey, eigentlich ist das doch ziemlich cool, was ihr macht. Lasst uns einfach nochmal drüber sprechen. Und das war dann auch, also dann habe ich ein zweites Kind bekommen und bin danach dann zu Babyborn gegangen.
Was verstehst du oder was sollte man verstehen unter dem Begriff authentische Führung?
Wie wirkt eine Führungskraft authentisch auf die Mitarbeiter? Also es ist in zig Studien bewiesen, dass wenn du eine Führungskraft hast, die authentisch wirkt, wo du nicht das Gefühl hast, dass sie dir einen vom Pferd erzählt, dass du der mehr vertraust, dass du leistungsorientierter bist, dass einfach am Ende auch mehr rauskommt, mehr Zufriedenheit, aber auch mehr Leistung. Mhm. Und da habe ich untersucht, wie wirkt denn überhaupt eine Führungskraft authentisch? Und das hat ganz viel mit Gestik und Mimik zu tun und hat aber auch viel damit zu tun, was auch so eine Führungskraft erzählt. Also ich habe den Effekt von Live-Storytelling, also eben das Erzählen von Geschichten, ehrlich gesagt, was ja eigentlich auch durch Podcasts jetzt total institutionalisiert wird, also das Erzählen von Geschichten, dass das eben für ganz viel Authentizitätswirkung sorgt.
Wieso sagtest du gerade, Studium, Lehrstuhl war nichts für dich?
In meiner Erfahrung, das gilt sicherlich absolut nicht für jeden Lehrstuhl, aber es war mir echt zu langsam. Und auch einfach zu bürokratisch. Mhm.
Okay. Wie lange hast du an der Doktorarbeit geschrieben?
Ich glaube 3 Jahre, 3 oder 3,5.
Ja. Das ist ja sogar noch für so ein wirtschaftswissenschaftliches Thema eigentlich noch relativ kurz. Ne? Manche, die versacken da ja auch einfach so ewig. Und dann ändern sich die Themen ja dann auch immer mal wieder. Und man hat auch so eine Abhängigkeit von der Professur manchmal. Mhm. Ne? Also das ist sowas, was mich dann auch irgendwie abgeschreckt hat, damals das zu machen.
Das hast du immer, nicht nur manchmal. Also Das hast du immer, diese Abhängigkeit von der Professur, ja.
Das klingt so schlimm. 3 Jahre lang Hausaufgaben und es ist dasselbe Thema.
Aber du hast ja nicht nur das, ne? Also du betreust ja...
Ja, so klingt das jetzt erstmal für mich.
Du hast ja auch mit Studenten zu tun. Du forschst ja auch auf deinem Gebiet, ne? Du betreust Studenten in Masterarbeiten etc., was einfach auch richtig cool ist, ne? Wo du wirklich auch andere Sachen vorantreiben kannst. Ja, und du musst es halt wirklich auch gut verhandeln mit dem Prof., was du für die Lehrstuhlarbeit machst und was du auch für deine eigene Arbeit machst. Das ist nämlich dann dieses Versacken.
Stichwort Versacken. Jan, du bist ja auch nicht versackt im Bereich Jura. Das stelle ich mir persönlich Toll. Auch immer sehr öde vor. Aber nimm uns doch mal bei dir mit. Wie ist das so gelaufen? Also deine Vita und auch die Entscheidung, dann auch eben dementsprechend Anna zu folgen oder zusammen mit ihr dann den Plan zu spielen und zu sagen, komm, wir rocken das zusammen und machen das zusammen.
Ja, also nach der Schule habe ich erst meinen Zivildienst gemacht und habe dann währenddessen überlegt, was ich denn danach machen möchte. Habe mich einfach für Jura entschieden, weil ich es als Gebiet gesehen habe, was ich unheimlich spannend finde, was überall mit reinspielt und was ich null verstehe. So. Und dementsprechend habe ich angefangen, Jura zu studieren, bin dann nach Bonn gezogen, habe das auch immer gerne gemacht. Klar, zum Ende hin zum Examen hier wird's ein ordentliches Brett, aber das war schon okay. Habe mich dann nach dem Studium einfach entschieden, direkt im Anschluss zu promovieren, auch noch in Bonn, habe das gemacht und bin danach dann zum Referendariat, was dann in meiner juristischen Ausbildung folgt, nach Berlin gezogen. Und habe da 2 Jahre lang das Referendariat gemacht, da viel, also ein bisschen Kanzlei gemacht, gleichzeitig auch ein paar internationale Sachen angeguckt. Also vor dem Referendariat war ich ein halbes Jahr auf Weltreise, deswegen kam auch noch mal stärker mein Interesse, da so ein bisschen auswärtiges Amt zu machen. Das habe ich, ich glaube, 3-4 Monate in Berlin gemacht, 3 Monate in Uruguay und war eigentlich auch ein super Einblick und habe mich dann danach entschieden, in die Kanzlei zu gehen. So, weil Auswärtiges Amt dann doch nicht das Leben war, was ich mir vorgestellt habe, mit diesem ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so alle 5 Jahre den Standort wechseln und an verschiedene Botschaften versetzt zu werden. So die
Ach so, okay.
Super spannende Geschichte, aber letztendlich habe ich gesagt, nee, das ist es nicht, was ich auf Dauer machen will. Bin in eine Kanzlei gegangen, habe da größtenteils als Anwalt so geistiges Eigentum gemacht. Markenrechte, Urheberrechte. Und das war in Düsseldorf, in Köln habe ich gewohnt. Und habe nach einer Weile dann einfach festgestellt, das ist nicht das, was ich auf Dauer machen will. Also zu wenig Gestaltungsspielraum. So, als junger Anwalt kriegt man seine Aufgabe, sitzt an seinem Schreibtisch, gibt es irgendwann ab, bespricht es. Und dann ist es auch erstmal weg. So. Und das hat mich schon gestört. Dinge komplett bis zum Ende irgendwie zu verfolgen, wirklich selbst was zu gestalten. Als Anwalt kriegt man ja meistens noch nicht mal mit, wie es ausgeht. Weil wer ruft nach 1,5 Jahren, wenn irgendein Prozess durch ist, den Anwalt an und sagt, hat alles geklappt?
Hallo, ist Jan wenige. Da? Ist gut gegangen, danke.
Ja. Danke nochmal, das war wirklich super. So, das war's dann. Sehr viel einfach alleine im Büro sitzen und Sachen abarbeiten. Das war es dann auch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und so unendlich genau sein, habe ich auch festgestellt. Nee, vielleicht nicht. Und deswegen kam natürlich dann bei mir auch der Denkprozess auf. So, was soll es denn jetzt sein? Und dann lief es echt ein bisschen parallel zu Anna, weil bei mir dann auch feststand, okay, das erste Kind ist unterwegs. So. Die Arbeitszeiten in so einer größeren Kanzlei sind auch nicht die geilsten. Und da war klar, okay, bevor Fritz kommt, möchte ich was anderes machen. Und bin dann einfach auch wieder ins Gespräch mit unseren Eltern gegangen. So, weil das natürlich ein Thema war, was irgendwie schon ein bisschen aus dem Kopf, so ein bisschen nach hinten gerutscht war, aber auch nie komplett raus war. So, diese Möglichkeit, darüber zu sprechen, die war im Hinterkopf da. Ja, und dann haben wir die Gespräche aufgenommen. Und dann hat's gepasst.
Vom Timing her, wie ist das zu sehen? Also war einer von euch da schon weiter in diesem Prozess und musstet ihr, oder war das wirklich so, jetzt so ein Zufall, dass ihr beide da gesessen und gesagt habt, ja, also jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür? Also habt ihr euch untereinander schon connected und diese Idee besprochen oder? Also weil das ist halt so spannend, dann
yeah. Ich glaube, das war wirklich alles komplett parallel. Und dann klar haben wir auch an wir zwei telefoniert. Und natürlich haben wir auch nochmal mit unseren beiden anderen Geschwistern darüber geredet, aber das war dann wirklich parallel. Also du bist ja, glaube ich, ein paar Monate vor mir dann wirklich eingestiegen. Mhm. Ne? Da steckte ich noch mitten in den Windeln. Und als das dann mit Kind Nummer 2 auch funktioniert hat, dann bin ich auch eingestiegen, ja.
Aber den Anstoß hast du gemacht?
Nee. Nee. Das war wirklich parallel.
Ihr beide habt gesagt zu euren Eltern, wir machen das jetzt. Mhm. Und dann den anderen Geschwistern kurz gesagt, alles okay, wenn wir es machen?
Ich glaube, da liefen schon einige Gespräche und ja. Natürlich, also unsere Eltern haben uns da jetzt nie irgendwie unter Druck gesetzt, aber hatten natürlich immer im Kopf, oh, wenn da doch was zustande kommt, das wäre richtig cool. Das heißt, wenn die mitbekommen haben, einer von uns oder wir beide einigermaßen parallel sind, auch jetzt nicht so super zufrieden im Job, natürlich sagen die dann, wir können gerne mal sprechen.
Und wie müssen wir uns das dann vorstellen? Dann kam dieser besagte Stichtag, weil irgendwann wird ja bekannt gegeben, die Geschäftsführung wird weitergegeben. Wie bereitet man sich denn darauf vor?
Also ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, aber ich hatte das immer vor jedem neuen Job, vor dem ersten Tag, war ich immer echt richtig aufgeregt. Wer sind meine neuen Kollegen? Wie ist das Büro? Wie komme ich da an? Hoffentlich sage ich keinen Mist. Und genau so war das aber auch bei Baby One, ne? Also erstmal waren wir in diesem Büro schon immer mal, ne? Und auch auf Feiern immer mal wieder. Und wir kannten ja auch viele Leute. Na, also wir haben jetzt auch in Münster Leute arbeiten, mit denen habe ich zum Beispiel damals im Spielwarengeschäft in der Bastelabteilung gestanden mit 16 Jahren und jeden Samstag da verkauft. Also deswegen, da waren schon immer Gesichter, die wir kannten. Und trotzdem ist es ja dann nochmal was anderes, wenn man sich vor alle hinstellt und sagt, oh, ich bin Anna.
Oder wenn man durch die Büros geführt wird und sagt jemand, das ist hier... Hier der neue Kollege,
der
hier
ja,
arbeitet, hallo. Aber die Person, die einen rumführt, ist die eigene Mutter. Das ist ja. Dann schon eine Vermischung von Ebenen, die...
Ist das nicht ihr Sohn? Ja. Ja, eben, das stelle ich mir halt so merkwürdig vor, dass man eben dann in ein Unternehmen geführt wird, was jahrelang eben von derselben Geschäftsführung geführt wurde. Und ja, ich stelle es mir einfach merkwürdig vor und schwierig. Und was denken die Leute? Was haben die für Erwartungen? Und denen dann auch... ja, im Laufe der Jahre gerecht zu werden. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also ja. Hattet ihr auch Angst irgendwie, dass die Leute sagen könnten, klar, jetzt haben sie es einfach an die Kinder weitergegeben, so ganz überheblich gesagt, und dass sie es euch nicht akzeptieren in dem Sinne als neue Geschäftsführung?
Also wir sind ja nicht als Geschäftsführung eingetreten. Ne?
Okay.
Also wir sind nicht mit dem Titel Geschäftsführer eingetreten,
sondern
wir sind auf, also bei uns ist es so, unter der Geschäftsführung sind die Abteilungsleiter und wir sind ungefähr auf Abteilungsleiter-Level eingetreten. Okay. Und hatten dann unsere Bereiche, wofür wir verantwortlich waren. Bei Jan war das ganz am Anfang Recht und bei mir war es Unternehmensentwicklung. Okay. Und so hatten wir aber auch die Chance, erstmal alle Bereiche kennenzulernen. Also wir sind nicht da rein, hallo, ich bin Anna und mir gehört der Scheiß bald hier. Ne?
Okay, das ist gut, das geklärt zu haben.
Und ich glaube, wir sind da auch beide wirklich mit einer lernenden Haltung drangegangen am Anfang. Und es waren ja dann auch, glaube ich, mehr als 2 Jahre, bis wir wirklich dann gesagt worden ist und jetzt sind wir auch in der Geschäftsführung.
Und gleichzeitig hat es sicherlich erleichtert, dass es einfach ein ziemlich cooler Haufen von Leuten ist, die da sind, die uns irgendwie auch sehr offen empfangen haben und die es, glaube ich, an vielen Stellen echt auch als Mehrwert gesehen haben, dass es ein Familienunternehmen bleibt, weil was ist die Alternative?
Genau.
So, dass es irgendwie verkauft wird und ich glaube, es hat einen großen Mehrwert und das haben wir auch gespürt, dass da schon so ein bisschen Grundvertrauen von Anfang an da war und dass die Leute es gut fanden, okay, es bleibt eine Familienhand.
Ja, wir haben ja im Vorfeld, wie ihr es jetzt ja schon mitbekommen habt, mal die leise Anfrage gestellt an eure Eltern, ob sie uns da mal so ein paar Infos geben. Und auch da muss ich sagen und kann das auch nur bestätigen, dass man irgendwie gleich offen empfangen wurde und die auch Lust hatten mitzumachen, also auch die Begeisterungsfähigkeit einfach mitgeschwungen ist an der Stelle. Und ich habe mir jetzt mal gerade so hier nebenbei mal aufgeschrieben, Offenheit und Demut irgendwie vor dieser Aufgabe zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so diese kurze Zeit, die wir euch jetzt näher kennenlernen dürfen, als auch jetzt eben eure Familie so ein bisschen, da hat man das auch einfach gemerkt. Euer Vater Wilhelm hat gesagt, und das war auch, glaube ich, im FAZ-Artikel, wenn man Kinder hat, die es können, dann sollte man auch Platz machen, hat er gesagt. Und ich glaube, das ist doch eigentlich schon ein ganz schöner Rückenwind, wenn man das so vom Vater hört, oder? Das gibt's doch dann eigentlich in einem Satz wieder.
Total. Also das ist genau das Vertrauen, was wir auch einfach von Anfang an gespürt haben. Ich glaube, das ist übrigens auch ein Vertrauen, was das System Baby One in unsere Eltern hatte, dass die nicht Kinder hinsetzen würden, wo sie sagen, scheiße, sind Nulpen, aber ne, sind unsere Kinder.
Ja.
Und nein, für uns ist es großartig, genau das Vertrauen zu spüren und zu merken, dass unsere Eltern ihren Plan, jetzt wirklich operativ aufzuhören, wirklich so konsequent durchziehen, weil sie einfach auch sagen, sie wollen uns das Feld überlassen. Und das eigentlich auch schon im Jahr 2020 uns extrem viel Vertrauen geschenkt haben und uns unseren Weg haben durchziehen lassen an Stellen, wo sie Dinge bestimmt anders gesehen haben, aber gesagt haben, okay, wenn das euer Plan ist, dann machen wir es, und dann auch gleichzeitig die Größe hatten, vielleicht, wenn es gut geklappt hat, einfach zu sagen, okay, cool, hätte ich nicht so gemacht, aber super.
Ja, weil die zweite Aussage, die er getätigt hat, das hat er mir nochmal gesagt, dass er euch mit auf den Weg gegeben hat, euer Vater, probiert es aus, und wenn es nicht klappt, dann könnt ihr straffrei wieder gehen. Er sagt, die Betonung liegt auf straffrei. Also, dass ihr es ausprobieren sollt, und ja, also ist euren Eltern das irgendwie auch merklich schwer gefallen, dann auch so die Verantwortung so ein bisschen abzugeben dafür? Also sie haben auch gesagt, dass sie ja viel Kontakt mit euch haben, dass sie auch immer noch so diese Mentorenrolle haben, und weil das klingt jetzt auch so nach Bilderbuch, dass das alles super klappt, aber man hört ja oft bei so Übergaben, dass es da dann immer noch mal so hier hakt und da hakt, also ne, dass das nicht alles Gold ist, was glänzt. Wie ist das bei euch? Also funktioniert das alles gut oder gibt es da auch noch mal Reibungspunkte?
Also das funktioniert wirklich super, und das funktioniert so super, weil unsere Eltern uns sich das vorgenommen haben, und fällt es ihnen schwer, ja sauschwer. Ich glaube, alles andere wäre auch absolut merkwürdig, wenn du dein ganzes Leben Unternehmer warst und Entscheidungen getroffen hast und dann einfach entscheidest, du ziehst dich jetzt zurück und sagst nichts mehr, obwohl du es ja manchmal bestimmt besser weißt. Das fällt sauschwer, und das ist eine Riesengröße, sich dann trotzdem zurückzuhalten und uns unsere Fehler machen zu lassen.
Ja, das ist wirklich stärker. Das muss man sagen. Aber wie ist das so bei euch untereinander, Geschwister? Da sagt man ja nun immer, ne? Also wir kennen das ja irgendwie, dass man sich streitet, dann hat man sich wieder lieb. Aber wie ist das bei euch? Ist das so separiert und aufgeteilt, dass ihr euch da eigentlich gar nicht so in die Quere kommt? Oder wie trefft ihr Entscheidungen? Wie habt ihr euch das vorgenommen, das zu machen? Wie funktioniert das so unter euch, Geschwistern, so von der Philosophie her?
Also gerade ist uns super wichtig, dass wir jede Entscheidung zusammentreffen. Damit wir nutzen unendlich viel Zeit, damit wir uns untereinander abstimmen. Damit wir wirklich als Einheit auch im Unternehmen auftreten. Wir diskutieren viele Sachen.
Hier wird noch gelächelt, das ist gut.
aber die diskutieren wir zu zweit, und die kauen wir dann auch von vorne bis hinten durch. Und auch wenn es manchmal nervig ist, aber das ist super wichtig, weil wir einfach die Entscheidungen zusammentreffen.
Und weil wir uns ja auch untereinander austauschen können, Feedback geben können. Ja. Das ist ja auch total wichtig, die Vorstellung, jetzt das alleine zu machen und nicht Feedback zu kriegen. Ja. Das wäre schon richtig kacke. Und wir kennen uns halt schon Leben lang. Dementsprechend, natürlich können wir uns auch sehr gezielt auf die Eier gehen, wenn wir wollen.
Ich würde schon sagen, es ist ein anderer Austausch, ne? Mit Geschwistern.
Aber gleichzeitig kennen wir uns so gut, dass wenn einer von uns irgendwie reagiert oder genervt ist, dass wir das auch extrem gut einschätzen können. Und ich glaube, dieses so gut, wie wir uns kennen, dieses Grundvertrauen, was da ist, das ist unendlich viel wert.
Stichwort, so gut, wie ihr euch kennt. Dann machen wir kurz einen Einwurf für ein Mini-Geschenk. Hoffen wir mal, dass wir gut recherchiert haben und euch auch gut kennen. Meine Assistenz bittet um eine Audienz.
Also auch da haben wir gehört, dass Anna sehr gerne grüne Smoothies mag. Eigentlich macht sie die am liebsten selber. Wir haben natürlich jetzt hier in Anführungszeichen Fertigware. Trotzdem glaube ich ganz gut.
Sehr cool. Vielen Dank.
Und Trommelwirbel. Du.
Wir wissen von Jan, dass er eigentlich sehr gerne Lakritze mag. Wurde uns zumindest so gesagt. Deswegen haben wir hier was zum Snacken. Ist alles erlaubt. Ne? Sehr gut. Kann auch ein bisschen gesnackt werden. Dann hieß es so, ja, da habe ich gefragt, mögen die beiden Süßigkeiten? Dann wurde mir ganz bilderbuchmäßig gesagt, ja, Süßigkeiten, oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ja, Lakritze mag der Jan vielleicht. Ja, und Müsli-Riegel sind immer ganz on vogue. Deswegen haben wir hier eine schöne Bio-Müsli-Riegel.
Hervorragend.
Stark. Noch mehr?
Nee, ein bisschen Studentenfutter, aber das auch. Alles so mit Eigeninteresse, weil wir ja auch immer gerne Hunger haben.
Cool. Dankeschön.
Die kleine Aufmerksamkeit am Rande.
Damit ihr euch jetzt mittlerweile auch wirklich wohlfühlt hier.
Ja, top. Genau.
Jan, du sagtest eben, es macht schon einen Unterschied, dass es ein Familienunternehmen ist.
Ja.
Wieso? Was bedeutet das für dich? Oder was? Vielmehr, wie wird es vielleicht auch gelebt im Unternehmen? Welche Werte sind damit verbunden, dass es eben noch weiterhin ein Familienunternehmen ist?
Ich glaube, Vertrauen ist ein riesig wichtiger Punkt, das auch auszustrahlen. Gleichzeitig, was unsere Eltern immer super hinbekommen haben, was wir auch gut hinkriegen werden, irgendwie eine Nähe zuzulassen, eine Authentizität so auszustrahlen und ja, gleichzeitig diese Vertrauenswert, diese Nähe, die man zu Mitarbeitern hat, die man aber auch zu Partnern wie Lieferanten oder Dienstleistern hat, die wirklich auszuleben und an manchen Stellen auch irgendwie vertrauensvoll zu handeln und vielleicht nicht nur profitgetrieben. An manchen Stellen vielleicht auch sagen, okay, das ist einfach ein jahrelanger Partner, den unterstützen wir jetzt mal, mhm, weil der in Schwierigkeiten steckt, da vielleicht auch mal von Zahlen abzuweichen. Ohne natürlich gleichzeitig nicht drauf aus zu sein, gut zu wirtschaften und gut zu performen, was natürlich weiterhin der Hauptantrieb ist, weil wir sind halt ein Wirtschaftsunternehmen. Das darf man nie vergessen. Aber die Werte zu kombinieren mit diesem familiären Vertrauensvoll, das.
Genau, und es geht halt auch um Langfristigkeit. Ne? Also ich kenne das eben auch anders aus dem Konzern. Da hast du Ziele, die sind mal auf 6 Monate, auf ein Jahr. Du weißt, dass du höchstens sowieso diesen Job nur für 2 Jahre machen wirst. Dafür machst du dann alles und dann bist du wieder weg. Und das ist halt nicht. Wir sind halt nicht mal wieder weg, sondern wir bleiben da und wir wollen, dass das Unternehmen langfristig profitabel ist und vor allen Dingen, dass es profitabel ist. Also, dass wir dabei Geld verdienen und dass unsere Franchise-Nehmer und auch deren Familien dabei Geld verdienen. Deshalb geht's auch nicht um irgendeinen Verlustvortrag, den wir erwirtschaften wollen, einfach nur um Wachstum zu generieren, sondern da muss eben auch was übrig bleiben. Das muss nicht jedes Unternehmen.
Ja, gekommen, um zu bleiben, ne? Das ist so ein bisschen, ja, weil da würde ich auch gerne mal so ein bisschen provokativ sagen, viele Startups, Simon, korrigier mich da gerne, du steckst da drin, aber es kommt mir halt oft so vor, als wenn die schon während der Gründung eine Exit-Strategie im Hinterkopf haben, um ihre Idee schnellstmöglich oder zum besten Zeitpunkt zu monetarisieren. Da wäre meine Frage, wenn man jetzt zum Beispiel Flaschenpost sieht, mit ihrem Exit 1 Milliarde, dann habe ich gelernt durch diverse Fachartikel und Podcasts, dass man da so ein Multiple ansetzt, dass man dann sagt, keine Ahnung, Jahresumsatz rechnen die, jetzt salopp gesagt, natürlich mal 4 und dann kommt dann 1 Milliarde bei raus und dann wird der ganze Schinken verkauft. Wenn man das bei euch jetzt mal so hochrechnet, käme man auch auf diesen Betrag. Jetzt würde mich mal so interessieren, wie ist das, wenn man das Unternehmen übernimmt? Für euch ist das so, ja, in Anführungszeichen ja beiläufig, weil ihr seid da reingewachsen. Aber wenn ich mir vorstelle, so ich übernehme jetzt ein Unternehmen, ob das aus der Familie ist oder nicht, und ich wüsste genau, wenn ich das jetzt verkaufe, ja, hätte ich gut und gern mal 1 Milliarde in der Tasche. Also wie fühlt sich das an? Also dieses Ziel sagt er ja, ne, gekommen, um zu bleiben, das Unternehmen im besten Fall ja noch der nächsten Generation wieder zu überlassen, aber was macht das mit euch? Also könnt ihr immer noch gut schlafen bei jeder Entscheidung oder seid ihr auch oft irgendwie so ein bisschen unter Druck und habt da auch Ängste oder ist das für euch gar nicht so real?
Also was würdest du denn machen mit 1 Milliarde, ne? Oder mit einem Anteil davon? Also ich würde nicht wissen, was ich damit machen will. Und die Frage ist ja auch immer, wodurch, also ein bisschen würde ich was wissen, aber nicht komplett. Aber wie lange? Also wodurch wirst du angetrieben? Wirst du dadurch angetrieben, weil du mit dem, was du gerade machst, einen Arsch voll Geld verdienen willst, um nicht irgendwann, wenn du mal wieder reisen kannst, auf den Malediven zur Ruhe zu setzen? Oder arbeitest du, weil die Arbeit einfach mega geil ist und weil es dich auch erfüllt? Und weil das, was du machst, genau wichtig ist, damit du auch weiter wachsen kannst? Das ist ja die Frage. Und ich glaube, wenn es Zweiteres ist, kann nicht nur das einzige Ziel ein Exit sein, mit dem du möglichst viel Kohle machst, weil es einfach auch da noch ganz viele andere Dinge gibt.
Zum einen, diese Hochrechnung gilt, glaube ich, nicht für Handelsunternehmen, aber abgesehen davon, ja, es gibt die Position, die wir jetzt haben, das als Geschäftsführer, ist schon eine richtig geile Position von so einem großen Unternehmen, weil man auch einfach auch Sachen bewegen kann. So, die ich nicht bewegen könnte, wenn ich auf den Malediven sitzen würde und einen Arsch voll Kohle hätte. Nicht, dass ich mich da nicht beschäftigen könnte, aber das, was man noch bewegen kann, einmal wie man selbst wachsen kann, aber wie man auch in seiner Position Dinge bewegen kann, das sehe ich auch so als Riesenmehrwert und was einen auch einfach echt erfüllt.
So ein Surfpark, Jan, wäre schon gut, oder? Privat.
Deine Eltern haben gesagt, du bist eher so der Surfer-Typ. So ganz salopp.
Also irgendwann mal so eine eigene 300-Meter-Welle würde ich sofort nehmen, aber...
Ich hätte auch gute Stellen hier, beispielsweise im Münsteraner Stadthafen. Dieses Becken ist wie für eine laufende Welle gemacht. Ich weiß nicht, was die dicken Kutter sagen, die dann mal kurz Querseite kriegen, ja, wenn sie hier vorbeifahren, aber eine stehende Welle hier vorne oder eine laufende, das wäre doch richtig geil, oder?
Also ich wäre dabei.
Ja, in der Mittagspause mal kurz aufs Board. Hopp.
Ja, jetzt, eure Eltern haben noch gesagt, um euch, wenn wir nachgefragt haben, was macht euch eigentlich aus? Also wo sind da so die Gemeinsamkeiten oder auch die Unterschiede da? Und bei Anna wurde uns gesagt, so das ist, du ein sehr, im positiven Sinne ein sehr offensiver Charakter bist, also Probleme ansprichst und schnell umsetzen möchtest und schnell umsetzen kannst. Multitasking-fähig, also dass du viele Projekte gleichzeitig handeln kannst, da sagte deine Mutter noch. Und dass du auch schnell priorisieren und strukturieren kannst. Und bei Jan, dass Jan sich dann manchmal doch ein bisschen mehr Zeit nimmt, so für Entscheidungen, gerne über diese Probleme und Entscheidungen schläft, aber wenn diese Entscheidung dann gefallen ist, davon auch nicht abrückt. Ist das auch so die Stärke, die euch beiden so als Team ausmacht? Oder hättet ihr dann auch irgendwie Ergänzung oder sagt, nee, also da sehe ich mich irgendwie nicht, das sehe ich für mich persönlich anders?
Das stimmt absolut. Und das ist ja auch wiederum bei unseren Diskussionen super. Also ich würde bestimmt ein paar Sachen einfach ganz fix umsetzen, aber vielleicht einen Tag später merken, dass es nicht richtig ist. Und dafür sprechen wir vorher. Mhm. Und das ist wirklich super. Und manchmal ist es sauschwer, Jan von einer Sache zu überzeugen. Aber wie auch unsere Mutter gesagt hat, wenn er dann dahinter steht, dann bleibt er da auch absolut konsequent hinter. Und das ist richtig super.
Ich frage mich jetzt, 2009, könnt ihr natürlich gerne mich korrigieren, wenn das falsch ist, weil wir wollen hier ja möglichst an der Realität bleiben. Habt ihr euren E-Shop eröffnet? Da ging es ins Internet? Ist das korrekt oder
grob?
Grob, ja, wahrscheinlich stimmt das.
Ja. Also auf jeden Fall schon mal sehr früh dran. Also das kann man ja nicht anders sagen. Euer Unternehmensslogan, wenn man so auf die Seite guckt, Neues erkennen, Veränderung starten und Zukunft formen. Das ist ja wirklich sehr in die Zukunft gerichtet. Es steht ja nun auch buchstäblich drin. Glaubt ihr, dass das oder was meint ihr, ist diese Priorisierung ins Digitale so das Erfolgsrezept bei euch?
Ich glaube, genau diese Mischung, die wir bieten können, dass wir eigentlich der Omnichannel-Anbieter sind, dass wir diejenigen sind, die über 100 Läden haben und damit in der Nachbarschaft einfach verfügbar sind, dass wir gleichzeitig aber auch einen starken Online-Shop haben und die Verknüpfung ja mittlerweile so haben, dass auch die Online-Bestellungen aus den Fachmärkten verschickt werden, wir dementsprechend einfach auch ein riesen Warenlager anbieten können und wir da einfach auch noch unendlich viel Potenzial sehen, diese Verknüpfung herzustellen, weil wir einfach in einem sehr emotionalen Thema tätig sind, in einem unendlich spannenden Thema. Und da einfach auch dieser persönliche Kontakt, die Beratung vor Ort einfach nochmal einen Riesenfaktor ausmachen. Und wenn wir genau diese Verknüpfung noch weiter ausbauen und auf allen Kanälen vertreten sind, immer genau da, wo unsere Kunden uns gerade brauchen, dann haben wir einen Riesenfund.
Wenn man die beiden Kanäle miteinander vergleicht, online, offline, wie ist da so die Verteilung in Bezug auf den Umsatz?
Wir haben letztes Jahr 90% Offline-Umsatz gemacht und 10% online. Also online ist definitiv ein wachsendes Geschäft bei uns, wo wir einfach auch noch einen Pfund an Hausaufgaben haben, was wir erledigen müssen. Deswegen dieser Anteil wird definitiv wachsen, der Online-Anteil. Wie Jan aber auch sagte, wir glauben auf jeden Fall in unserem Bereich an den stationären Handel auch weiterhin. Die Produkte, die wir verkaufen und gerade auch die Gefühle, mit denen junge und werdende Eltern auch unterwegs sind, das kriegen wir einfach online noch nicht gut abgebildet. Und bin mir auch unsicher, ob das jemals online wirklich gut abgebildet wird. Weißt du, wenn du zum Beispiel einen Autositz für dein Kind kaufst, und der soll sicher sein. Und es gibt echt viele unterschiedliche Modelle. Und du setzt dein Kind rein und guckst, wo das gut drin sitzt. Du bestellst dir ja nicht online 5 Autositze, testest das selbst zu Hause und schickst den Rest zurück. Also das ist ja auch nicht convenient. Ne? Oder du testest einen Kinderwagen auf einer Rüttelstrecke. Ist der jetzt gut im Wald? Wie ist das Gewicht in dem Wagen? All solche Sachen kriegst du online nicht gut hin.
Ja, ich stelle mir gerade auch bei Kinderprodukten, Kinderkleidung das nochmal schwieriger vor als bei Kleidung für Erwachsene. Dann auch gerade für werdende Eltern, die zum ersten Mal ein Kind bekommen, was für Größen brauche ich, passt das?
Das weißt du aber dann auch nicht, wenn du davor stehst, ne? Dann siehst du so einen kleinen Mini-Strampler und denkst nur so,
Einmal anhalten.
Einmal anhalten an den Bauch.
Ja, weil das auch oft einfach kostspielige oder kostenintensive und damit auch erklärungsbedürftige Produkte sind. Ne? So ein Kinderwagen, also ich meine, geht ja von bis. Mhm. Also das stelle ich mir dann auch schwierig vor, mal eben zu sagen, ja, so 1.500, 2.000 Euro, nur das Beste für mein Kind, kaufe ich mal so eben online. Ich glaube eher so, ist das so, dass so Accessoires und was weiß ich, Schnuller oder so Trinkflaschen und sowas, sowas wird wahrscheinlich online dann mal eben, ne, gekauft. So. Aber, genau. Aber so die wirklich kostspieligen Sachen?
Doch, also auch Kinderwägen und Autositze online, gar kein Problem. Natürlich noch viel mehr seit dem letzten Jahr, ne? Also im ersten Lockdown, wo wir auch geschlossen hatten, 4,5 Wochen in allen Läden, da konnten wir wirklich die Warenkörbe sehen, wo die komplette Erstausstattung gekauft wird, also vom Schnuller über den Hochstuhl bis zum Kinderwagen, alles in einem Warenkorb drin, weil irgendwo musstest du es ja bekommen. Ne?
Aber natürlich ist diese Motivation oder der Grund, sich ins Auto zu setzen und in den Laden zu fahren, nochmal anderer, wenn man Kinderwagen braucht, als wenn man Schnuller braucht.
Jetzt mal scherzhaft gesagt, seid ihr ja fast systemrelevant, ne? Weil Kinder kommen ja trotzdem auf die Welt.
Ja, ja.
Nicht nur scherzhaft gesagt,
genau.
Sondern sind wir.
Die Kinderläden sind weiterhin, im ersten Lockdown waren sie zu, glaube ich, ja. Ne? Aber jetzt beim zweiten, weil
das wollte ich gerade sagen.
Werdende Eltern keine Kinderwägen bekommen haben, keine Sitze fürs Auto.
Ach so, genau. Ab dem zweiten Lockdown galt es dann schon, also da haben sie es dann nochmal irgendwie geswitcht, ja? Da hieß es dann ja natürlich.
Bis auf 3 Bundesländer sind wir jetzt überall geöffnet und zwar genau aus diesen Gründen.
Genau.
Wie kommt man an sicheren Kindersitz? Weil den braucht man, um das Neugeborene überhaupt aus dem Krankenhaus nach Hause zu kriegen.
Sogar im Gesetz. Also du kannst nicht dein Baby einfach aus dem Krankenhaus raus unterm Arm packen hinten ins Auto legen, sondern es gibt wirklich ein Gesetz, das sagt, du musst eine besagte Babyschale haben. Mhm. Und dafür musst du diese Babyschale aber kaufen können.
Ach so.
Und deshalb sind wir systemrelevant.
Wenn ihr schon sagt, manche Produkte sind erklärungsbedürftiger, gibt es da Möglichkeiten oder Wege, die ihr schon geht, mithilfe der Digitalisierung, um eben dennoch ein vergleichbares Einkaufserlebnis zu schaffen, was man sonst nur offline gewährleisten kann?
Also jetzt im ersten Lockdown haben wir einen Live-Chat auf unserer Homepage installiert und haben da wirklich die Mitarbeiter aus den Märkten, die wir dann auch wirklich nicht alle in Kurzarbeit schicken mussten, an diesen Live-Chat gesetzt. Und dort erklären die Produkte. Das ist aber natürlich erstmal nur über Chat. Dann haben wir Beratungen. Wir haben alles Mögliche dann einfach ausprobiert. Also über Facebook Live, Insta Live, FaceTime machen manche Leute auch einfach und beraten eben dann aus den Filialen raus. Das machen wir jetzt immer noch. Wenn die Leute einfach nicht in unsere Märkte kommen wollen, weil sie zu ängstlich sind, bieten wir das gerade auch noch an. Wir haben eine Online-Terminvereinbarung jetzt installiert. Also wenn du in den Markt kommen willst oder wenn du Videoberatung haben willst oder wenn du Telefonberatung haben willst, das ist jetzt alles möglich. Und das eben seit März letzten Jahres, also das ist schon richtig cool, was unsere Leute da auf die Beine gestellt haben und auch wozu unsere Leute auf der Fläche bereit sind. Das ist ja schon was anderes, wenn du die Kundin wirklich vor dir stehen hast, als wenn du einfach so auf einmal den Laptop nimmst und damit durch den Laden läufst, um die Produkte zu zeigen. Aber so wie viele Leute einfach Dinge ausprobieren, hands-on und hemdsärmlich manchmal, machen wir das eben auch.
Also da geht auch wirklich einfach ausprobieren und machen und lernen, anstatt Dinge nicht tot zu denken und dann sie nicht zu tun irgendwie. Ja.
Habt ihr dieses digitale Mindset, das ihr mitbringt, jetzt auch in der Unternehmensvision irgendwie nochmal speziell verankert? Also was sind da vielleicht jetzt so Projekte, an denen ihr arbeitet, worüber ihr vielleicht reden könnt, so wo ihr sagt, ja, da wollen wir irgendwie hin, das ist so der nächste Schritt, den wir gehen wollen?
Alles ist IT. Das ist mit ein sehr wichtiges Motto für dieses Jahr. Also einfach eine viel größere Technisierung. Ich glaube, wir sind Händler und wir werden auch erstmal Händler bleiben. Wir schreiben uns jetzt nicht irgendwie auf die Fahne, Technologieunternehmen zu werden, weil das wäre echt zu weit hergeholt.
Mhm.
Aber dieser ganze Digitalisierungs-, Technisierungspart, also das ist schon ein, das haben wir schon letztes Jahr gestartet, das ist aber ein riesen, riesen Programm, Projekt auch für dieses Jahr.
Ja, und dann einfach, das bezieht sich auf alle Prozesse, die wir im Unternehmen haben und natürlich auch das weiter auszubauen, was Anna gerade beschrieben hat, diesen Beratungspart, was uns einfach auch ausmacht, warum die Leute zu uns in die Läden kommen, weil sie genau mega kompetent beraten werden, das digital auch stärker abzubilden, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein großes Thema.
Also ganz salopp gesagt, intelligente Produktberater, die dann bis zum gewissen Punkt, wo sie nicht weiterkommen, dann zum Mitarbeiter abspringen. Reden wir von sowas? Das Konfiguratoren so in die Richtung oder trifft es das noch nicht?
Ehrlich, ich bin echt nicht überzeugt davon, dass mit irgendwelchen Bots unsere Kundenanfragen zu regeln sind. Also ich meine, wenn du jetzt fragst, bei welcher Milchpumpe die Brustwarzen schlimmer reagieren, ne? Das ist echt schwierig so zu beantworten. Und da merken wir ja auch in den Märkten, dass am meisten unsere Beraterinnen mit Erfahrung, die auch selbst Kinder haben und die von sich erzählen können, am liebsten genommen werden. Mhm. Also ich glaube, auch da geht es um Austesten. Ich würde immer probieren, was können eben auch Bots beantworten, was kann man da machen. Aber mal gucken. Ja.
Mal gucken.
Ja, mal gucken, ne? Also jetzt würde ich sagen, ist mal Zeit. Wir haben ja immer so eine kleine Rubrik, das ist dann unser kleines Spiel. Jetzt spielen wir jetzt mal hier den Showmaster. Und ich habe ein kleines Spiel vorbereitet und eigentlich, Simon hat keine Ahnung, der weiß von nichts. Also da sind wir auch immer so, dass wir uns da gegenseitig nicht informieren. Er weiß nicht, was auf ihn zukommt. Ich habe das Ganze jetzt mal, das ist eine Mischung aus Quiz und Baby, Quibi genannt. Und das sind jetzt ein paar, das sind 10 Fragen. Wer die meisten beantwortet hat, hat gewonnen. Ich würde euch die dann ganz gerne jetzt einfach mal stellen. Teilweise sind das, gibt's Auswahlmöglichkeiten. Und Simon, hier gerne Kaffee.
Vielen Dank.
Gerne. Oder Schätzfragen. Und mal gucken, wie gut ihr da seid. Ihr habt natürlich den riesen Wissensvorsprung gegenüber Simon. Ihr beide seid schon Eltern. Also hat Simon auf jeden Fall erstmal die Underdog-Rolle. So, Simon, hast du den Kaffee eingefüllt? Dann würde ich nämlich mit der ersten Frage starten. Die erste Frage lautet, wie viel wiegt ein durchschnittliches Baby bei der Geburt? A. 3.500 Gramm, B. 2.700 Gramm, C. 3.800 Gramm oder D. 2.500 Gramm? Ihr habt kurz Zeit.
Ja, es gibt natürlich sehr große Babys, das wissen die wenigsten. Es gibt auch sehr kleine Babys, dann unterschiedliche Gewichtsverteilungen. Aber so ein durchschnittliches Kind. Ihr wisst natürlich jetzt, was eure Kinder gewogen haben. Da könnt ihr natürlich einen guten Durchschnitt bilden.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich hatte jetzt noch also kein noch Kind.
3.500, 2.700, 3.800 oder 2.500.
Es gibt ja die dicken Proppen und dann gibt es die kleinen. Ich sag mal 2.8.
Simon sagt 2.8.
Eingeloggt.
Ich sag 3.5.
3.5? Das ist korrekt. Simon, das tut mir sehr leid. Tja, machst du nix.
Aber ist 3.5 wirklich der Durchschnitt?
Und was? Ja, das ist so, wie es hier steht.
Wie viel kann denn so ein größeres Kind wiegen?
4. Ja, von bis. Kann auch über 4 wiegen.
5 Kilo, gibt's das auch?
Habe ich irgendwo gelesen, glaube ich. Aber das ist, glaube ich, sehr selten. Aber ich meine, das gelesen so bei meiner Recherche. Ich bin ja, tief eingestiegen. Ich habe ja auch immer hier die Links
die
dazu
Quellen. Gepackt
als Beweis. Ja, ist wirklich so.
Wie damals im Studio.
So, die zweite Frage ist, wie viele Babys wurden 2019 in Deutschland geboren? Das ist eine Schätzfrage. Das ist natürlich eine Schätzfrage. Wer näher dran ist, oh, ich hoffe, dass...
Gibt's jetzt keine Vorgabe?
Nein, das ist eine Schätzfrage.
2019.
Ihr könnt das auch gerne aufschreiben, aber gut, ihr werdet euch eh nicht gegenseitig davon beeinflussen lassen. 2019 in Deutschland, was meint ihr?
Ach, Scheiße, ey, ich konnte das nicht.
Wie viele wurden da wohl geboren?
Müsste man natürlich erstmal wissen, wie viele Menschen in Deutschland wohnen.
Wie, das weißt du nicht?
Nö.
Ach, ja.
Das macht es nicht leichter.
Nee.
Stimmt, aber da kann ich jetzt leider auch nicht intervenieren, Simon, es tut mir sehr leid.
Ich sag einfach, in jedem dritten Haushalt.
Das fänden wir echt schön.
Das wär
super.
Ja. So, zack, zack.
Ja, nee, du musst schon eine Zahl sagen, Simon. Es hilft
oh Mann, ey, das ist irgendwie, komm ich mir vor wie der größte Depp.
Das ist eine Schätzfrage.
Was, habt ihr da ein Handy unterm Tisch oder was schaut ihr da? Also gebt euch da, okay.
Also ich möchte jetzt gerne eine Antwort haben. Simon, bitte.
Könnt ihr vorlegen? Ich habe ja gerade vorgelegt, dann kann ich mich daran orientieren.
So 300.000?
Mehr. Also hatten wir nicht gerade in Münster allein schon?
Ich darf nichts sagen. Ich
bin 6.000? Ja, dann müssten es mehr sein. 1,5.
Ich glaube nicht über 1 Million.
Nee? 1 Million?
750.000.
Simon?
Ich sage einfach 900.000.
750.000 ist fantastisch gut. Es sind nämlich 778.090.
Ja, frag mich mal.
Ja, also Hut ab, Hut ab. Wie viel kostet ein Kind durchschnittlich bis zum 18. Lebensjahr?
Boah.
50.000,
oh, wollen 75, wir das wissen, ist die Frage.
50.000, 75.000, 130.000 oder 180.000? Ich kann es noch einmal wiederholen. Wie viel kostet ein Kind durchschnittlich bis zum 18. Lebensjahr? 50, 75, 130 oder 80.000? 180.000, Entschuldigung. 130 oder 180.000. So.
Ein durchschnittliches Kind. Also ja, es kriegt halt auch nicht nur Markenklamotten.
Durchschnittliches Kind. In Deutschland würde ich das nicht mal so abwegig empfinden.
Was kostet das denn? Nahrungsmittel auch, ne? Kleidung.
Alles.
Nee,
alles.
Nur PlayStation 5 Spiele, Simon.
Ja, dann?
Ja, natürlich alles.
Hobbys.
Ja. Ja. Also wie sie es genau berechnen, weiß ich,
kaputt
weiß
gegangene
ich nicht.
Dinge.
Also
ich,
Strom.
Also, was genau mit einem ist, kann ich leider so nicht genau sagen. Ja.
130.000 Euro kostet so ein Prom.
Was war nochmal B?
75.000.
Dann nehmen wir
B.
Das, der Punkt geht an Simon, das sind 130.000 Euro.
Junge, Junge.
Ja, ja, nicht, nee, gar nicht,
so,
gar nicht mal so
wenig. Mensch doch ausweiten, ja, nach oben. Ja.
So, wie hoch ist der durchschnittliche Windelverbrauch eines Kindes, bis es auf Töpfchen gehen kann? 2.500, 3.500, 6.000 oder 10.000 Stück? Durchschnittlicher Windelverbrauch für ein Kind, bis es aufs Töpfchen gehen kann.
Alter, ey.
Ja, das sind gute Fragen. Nice. Die Quelle ist verhaltensbiologie.com.
Sag nochmal die,
noch die Zahlen.
2.500, 3.500, 6.000 oder 10.000?
6. Oder? Nee, warte mal.
Ab wann geht
drei,
man aufs Töpfchen? 3, 5, hätte ich gesagt.
3.
Ab wann geht man aufs Töpfchen?
Ab 3 ungefähr.
Echt, ab 3?
Ja.
Boah. Ziemlich 2,5, 3,5, 6 oder 10.000?
3,5.
3,5.
Simon?
Ja, muss man, wenn man die teuren Windeln kauft, mit den coolen Designs.
Das ändert nichts dran. Nee, wenn es voll ist, ist es voll.
Das hast du sehr schön gesagt.
Simon, ich brauche eine Antwort.
6.
Simon, ey, nicht schlecht. Es sind etwa 6.000 Stück. Grüße gehen an Sebastian Köffer, der ist jetzt bestimmt erst bei 100 oder so. Aber ein bisschen was vor sich.
Ein Haufen Scheiße.
Wie laut können Babys schreien? Dezibel, ne? 70, 80, 100 oder 120?
80. Mir fehlen Vergleichswerte.
Ja, genau.
Ja, gut, Vergleichswert ist, das habe ich mir schon fast gedacht, wäre zum Beispiel als Richtwert 120 Dezibel, das entspricht ungefähr einem Düsenjet. Das ist ungefähr die Lautstärke von so einem Düsenjet.
Meine Tochter konnte.
Die sind ja kurz sehr laut und ich glaube, dieses Schrille, das erzeugt doch hohe Dezibelzahlen, oder? Dieses, wenn es weh tut.
Vermutlich.
Und das kriegen Kinder ja auch hin. Ja, du bist ja hier der Tontechniker.
100.
100.
Ach, die Kinder schaffen 120 locker.
Simon überrascht mich tatsächlich. Es steht 3-2.
Ja, wenn da so ein hohes Piepsen kommt. So.
Ich sehe schon, bald wirst du Kunde bei uns.
Ja. Ja. So, wie viele Knochen hat ein Baby? Schätzfrage.
Auf jeden Fall weniger als ein Mensch. Sowas wie Kniescheiben bilden sich ja erst, glaube ich, mit 3-4 Jahren. Das ist ja komplett verrückt. Jetzt die Frage, wie viele Knochen haben wir?
Richtig.
Zähl mal.
Die Schädelplatte wächst auch erst mit dem Alter zu, habe ich mal gelernt. Ne?
Da kann ich einen Richtwert geben. Nein? Ein Erwachsener hat circa 206 Knochen.
Ja, die Hälfte ist zu wenig.
150.
Ja.
Boah, so viele Knochen wachsen im... Wie viel hat ein Erwachsener? 200?
206.
163.
163 und 150, wie gesagt. Dann ist tatsächlich Simon näher dran, weil, ich lese das mal kurz vor, ein Baby hat über 300 Knochen bei der Geburt, ein Erwachsener allerdings nur 206. Was passiert mit den übrigen Knochen? Die Erklärung ist recht einfach. Bei Babys wachsen manche Knochen noch zusammen, wodurch das menschliche Skelett stabiler wird.
Okay.
Ah,
okay. Du musst gerade leicht schmunzeln, weil du sagst, die Geburt von Erwachsenen, die Geburt von Kindern.
Ach so, Entschuldigung. Wie oft fallen Kinder hin, bevor es mit dem Stehen klappt?
Boah. Ich habe es letztens noch gesehen bei der Schwester meiner Freundin. Sehr süß, wenn sie immer probieren, so aufzustehen und sich schon festhalten irgendwie. Und dann immer wieder auf den Hintern. Ja, 5000 Mal locker.
Ja. Wie oft 4000. Fallen Kinder hin, bevor es mit dem Stehen klappt?
4500.
Okay.
Du?
5.
Dann geht der Punkt an unsere beiden Gäste, denn es sind, im Schnitt fallen sie bis zu 300 Mal hin, bevor es mit dem Stehen klappt.
Knapp.
Da hatten wir ziemlich
Ja gut, ich nehme jetzt keine, das ist jetzt nicht alles Statistisches Bundesamt, ist klar, aber ich habe schon versucht, das mal so ein bisschen gegenzuchecken. Ab welchem Alter können Babys Tränen bilden? Direkt nach der Geburt, nach einem Monat, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr? Also entweder direkt nach der Geburt, nach einem Monat, im halben Jahr oder nach einem Jahr. Ich fand es ganz interessant, sich damit mal auseinanderzusetzen. Das ist ja schön an diesem Format.
Ihr wisst das ziemlich genau. Ich sag mal zuerst was.
Ja.
Aber was hast du gesagt?
Entweder können Babys Tränen bilden, direkt nach der Geburt, nach einem Monat, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr.
Halbes Jahr.
Mhm. Also entweder direkt oder nach einem Monat.
Hä? Ich hätte es auch ein halbes Jahr gesagt. Oder?
Es steht 4-3 für Simon noch und wir haben danach noch zwei Fragen. Oh. Da sind gleich durch.
Und es sind also würdest du sagen, Monat aus? Machen wir.
Nach einem Monat ist korrekt.
Gleichstand.
Die Erklärung habe ich jetzt hier nicht mehr drin stehen, aber es liegt wohl daran, dass dann erst diese Tränenkanäle offen sind und erst ausgebildet werden nach einem Monat. Wie viele Geschmacksknospen hat ein Baby auf der Zunge? 2000, 5000, 7500 oder 10.000? Da als Richtwert, ein durchschnittlicher Erwachsener hat ca. 5000.
Das heißt, es werden weniger.
Oder mehr.
Oder mehr.
2000, 5000, also genauso viele wie ein Erwachsener. 7.500 oder 10.000.
Wachsen die auch noch dazu?
7.500. 7.500.
Also du meinst, sie werden weniger.
Mhm. Wie, werden weniger?
Ja, im Alter. Du hast, ein Erwachsener hat 5.
Ein Erwachsener hat 5.000, das ist ja richtig.
Ja, dann werden sie weniger. Ja, das ist gleich viel. 5. 5.
Ne, sind 10.000. Damit gibt es gar keinen Punkt. Die letzte Frage.
Hast du da auch eine Erklärung zu? Sterben die alle ab, weil man so viel Müll isst?
Ich habe nur den Link, da müsste ich gleich nochmal nachgucken. Aber ich glaube ja, das ist so ein bisschen das Verhältnis, was ich da auch gelesen habe, dass die über Dauer dann tatsächlich absterben. Ja. Letzte Frage, 4-4. Das entscheidet jetzt. Ab wann verfügt ein Baby über einen eigenen Fingerabdruck? Das fand ich auch ganz interessant. Anfang des zweiten Schwangerschaftsmonats, Anfang des vierten Schwangerschaftsmonats, des sechsten oder des achten, also kurz vor der Geburt. 2, 4, 6 oder 8. Eigener Fingerabdruck.
Wie kontrolliert man sowas?
Ansonsten geht's unentschieden.
Ultraschall? Aus. Siehst du auf dem Ultraschall nicht, ob das Kind einen Fingerabdruck hat?
Keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, der das.
Ist kein Doktor.
Nachverfolgen kann.
4 oder 6?
Ich glaube, der Fingerabdruck kommt als letztes. Wenn das Kind fast fertig ist, also 8.
Okay, 6.
Das ist wie so ein Barcode, der kommt da noch drauf und dann.
Damit geht das ganze Match hier unentschieden aus. Es sind nämlich 4. Nach dem vierten Schwangerschaftsmonat haben Kinder
damit können Babys wir leben.
Anscheinend einen eigenen Fingerabdruck. Ja. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, das war ein wenig bereichernd.
Absolut.
Auf jeden Fall mal ganz lustig, sich tatsächlich damit zu beschäftigen. Ich habe auch in diesem ganzen Wirrwarr herausgefunden, dass immer, ich habe mir hier die komplette Neugeburten-Tabelle angeschaut aus der Bundesrepublik Deutschland von 1990 bis 2019 und es werden immer mehr Jungs als Mädchen geboren. Woran liegt das? Wirklich, in jedem Bundesland immer. Ich habe versucht, das mal irgendwie nachzugucken. Es sind immer mehr Jungs geboren als Mädchen.
Sind nicht eigentlich männliche Spermien langsamer? War das nicht so rum? Aber das würde ja dagegen sprechen.
Vielleicht ist es ein biologischer Ausgleich, weil die auch früher sterben.
Ja.
Ja, ey, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Theoretisch könnte das tatsächlich sein. Ey. Ja.
Ich habe noch eine spannende Frage, glaube ich. Weil bei uns wird das wahrscheinlich auch irgendwann im Laufe des Lebens nochmal anstehen. Wie ist das so, Vater oder eben Mutter zu werden?
Großartig. Wie beschreibt man das jetzt?
Großartig, sau anstrengend, alles verändernd und einfach nur geil.
Ich kann mir es halt gar nicht vorstellen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn man das so einordnen müsste, irgendwie zwischen Achterbahn fahren und aus dem Flugzeug springen, Adrenalinrausch, aber es ist ja unvergleichbar wahrscheinlich.
Das würde mich auch mal interessieren, weil ich kenne das noch, als ich damals meinen Welpen bekommen habe. Ich kann ja von nichts anderes
sprechen. Daniel.
Ja, nee, ist ja klar, darum geht's ja nicht. Sondern als ich damals meinen Welpen bekommen, also die Entscheidung getroffen habe, ich kriege den Welpen, habe ich diesen Welpen abgeholt und war natürlich völlig aus dem Häuschen, total voller Liebe. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt abends und habe meine Hand immer neben das Bett in seinem Körbchen gehabt und er hatte seinen Kopf da drauf. Und ich wusste, dann auf einmal hat es Klick gemacht im Kopf und ich habe gemerkt, oh shit, diesen Hund, wenn es gut geht, habe ich jetzt 12 bis 15 Jahre an meiner Seite und er wird halt nicht weggehen. Ich muss mich immer um ihn kümmern. Und dann konnte ich diese ganze Nacht nicht schlafen, weil ich wirklich wusste, ich muss diese Verantwortung tragen. Und das muss man natürlich jetzt noch hoch multiplizieren, weil jetzt geht es halt um ein Kind. Das ist ja das Ganze, diese Verantwortung. Also das ist es vielleicht. Also war das bei euch auch so, dass ihr dann das Kind dann da war und man sieht das dann und denkt sich dann, ja, also jetzt diese Verantwortung, die ich da tragen muss, also dass einem das schon so enormen Respekt irgendwie auch.
Aber es ist halt auch total natürlich. Ne? Also es ist einfach, ich weiß nicht, ob das auch dadurch kommt, weil wir eben auch in einer großen Familie groß geworden sind und das eigentlich auch nie in Frage gestellt haben. Also klar, ich habe viele, viele schlaflose Nächte verbracht. Das lag jetzt aber nicht unbedingt daran, dass ich die ganze Zeit über diese Verantwortung nachgedacht habe, sondern dass die Kinder mich nicht haben schlafen lassen. Für mich war es immer auch normal.
Ja, so würde ich es auch sehen. Es war klar. Und außerdem dieser Wechsel von das Kind ist unterwegs und plötzlich ist es da. Also dieses von 0 auf 100, dass man in der Rolle drin ist, das fand ich damals sehr beeindruckend. Dass es jetzt nicht so ist, oh Gott, was ist das? Wie fasse ich das Ding an? Sondern, dass man von 0 auf 100 in dieser Rolle drin ist und natürlich die komplette Verantwortung dann auch übernimmt, aber das auch irgendwie unendlich gerne macht. Und die Freude, die man dann erleben kann, ist halt mit nichts zu vergleichen.
Ja, man sagt ja immer so schön, man wird Vater, man wird Mutter, aber irgendwann ist das Kind da und dann ist man es also einfach, meinst du? Und hat keine Schonphase mehr.
Nee, die gibt's nicht mehr.
Ich verbinde das immer, ich weiß nicht, habt ihr früher auch mal die Simpsons geguckt?
Ich fand das immer kacke. Du hast das geguckt.
Du hast es geguckt? Ja. Es gibt in einer Folge, normalerweise sieht man Homer ja immer nur von vorne, wenn er in seinem Atomkraftwerk, in seinem Steuerpult sitzt, sieht man ihn ja immer nur von vorne. Es gibt nur eine Folge, da dreht sich die Kamera um und man sieht, wo Homer eigentlich drauf guckt. Ist diese Wand, er guckt einfach nur gegen eine kahle Wand und da klebt ein Polaroid von Maggie und da steht einfach nur drunter, do it for her. So, und das ist irgendwie das, glaube ich, so, dass das auch in diesem einen Satz verbindet ist so, glaube ich, das, was man dann so fühlt als Vater oder Mutter, oder? So, dass man dann weiß, so dieses kleine Geschöpf, jetzt muss man sich halt immer drum kümmern und alles ergibt irgendwie vielleicht mehr Sinn. Weiß nicht, so versuche ich mir das dann zu.
Wenn wir das zeitlich einordnen, das erste Kind bei euch, wo habt ihr euch da gerade beruflich befunden? Das war ja noch vor Baby One.
Also ich habe da bei Vodafone gearbeitet.
Okay.
Und ich war in der Kanzlei.
Und das hieß dann, Kind ist da, ihr habt jeweils dann Elternzeit genommen und habt euch erstmal eine Auszeit genommen, um das erstmal vielleicht auch realisieren zu können, was da gerade passiert ist.
Genau, also ich habe Elternzeit genommen beim ersten Kind und bin danach aber auch wieder bei Vodafone eingestiegen. Und dazwischen meinen Kiddies genau 2 Jahre Versatz ist, ist da auch dann nicht so viel Luft noch.
Nee, und ich habe eigentlich den Kanzleijob beendet mit Geburt. So ziemlich, war dann erstmal 2 Monate zu Hause und habe dann nochmal ein gutes halbes Jahr später 2 Monate Elternzeit genommen.
Glaubt ihr, die Tatsache, dass ihr jetzt Eltern seid, verändert, wie ihr Entscheidungen trefft, auch für das Unternehmen?
Also ich glaube, es ist total sinnvoll, dass wir auch Eltern sind, weil wir viel besser einschätzen können, auch was wir verkaufen. Und wie wir es eben verkaufen, also das ist natürlich immer die Überlegung, was hätte uns geholfen, auch im Entscheidungsprozess, im Beratungsprozess, das hilft ungemein. Die Entscheidung, die wir jetzt fürs Unternehmen treffen, also alles auch wiederum in puncto Langfristigkeit und Werten etc., ich glaube, das wurde uns eben sowieso in die Wiege gelegt, ob wir jetzt selbst Kinder haben oder nicht.
Kann ich nur zustimmen. Ich glaube, dieser Mehrwert, dass wir selbst noch unsere Zielgruppe sind. So, der lässt uns natürlich besser in unsere Kundin reinhören. Ja. So, aber ich glaube auch, das Unternehmerische, was wir verwirklichen wollen, nein, das hat sich eigentlich nicht geändert.
Wenn ihr es runterbrechen müsst auf einen Wert, den ihr definitiv von euren Eltern mitbekommen habt, wäre es dann auch genau das, diese Langfristigkeit?
Verantwortung übernehmen.
Haben wir da einen Sound?
Hallo Anna, hallo Jan. Es ist ja echt schön, dass wir auf diesem Weg euch mal ein paar Fragen stellen können. Wie ihr wisst, ist ja das ganze Gebäude in Münster nach Feng Shui-Kriterien gebaut. Und Feng Shui bedeutet, dass ein Gebäude in 9 Quadranten aufgeteilt wird. Und jeder Quadrant hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und du, lieber Jan, sitzt nun mal in der Reichtumsecke. Und mich würde jetzt mal interessieren, denn du musst ja für Reichtum, für Mitarbeiter, für das System und für Franchise-Nehmer und Franchise-Nehmerinnen sorgen. Wie fühlst du dich eigentlich dabei?
Ich glaube, dadurch, dass ich halt in der Reichtumsecke sehe, ist das ja ein Selbstläufer. Sonst würde es ja diese Ecke nicht geben,
kommt
in der
auch,
ich
aus
sitze.
Der Ecke von Siegen.
Und dementsprechend fühle ich mich sehr gut dabei.
Ja, gut. Das mit dem Feng Shui, also das hatte ich, also wir haben uns das natürlich auch mal ein bisschen angeguckt. Also, das war mir dann auch, also, fand ich lustig, dass er das dann so erklärt hat.
Aber war das damals, als ihr das, Moment, das Büro ist an der Hammerstraße auch, wo der Markt ist?
Nein.
Ach, das war ganz woanders.
Ach so. Das ist im Gewerbegebiet Loddenheide.
Und das ist nach Feng Shui-Kriterien aufgebaut.
Das ist nach Feng Shui gebaut, genau.
Okay. Ich dachte, das wäre der Markt an der Hammerstraße.
Nee, das ist doch die Tennishalle. Ich glaube, das ist schwierig, sowas nach Feng Shui zu bauen.
Ja. Magst du recht haben.
Lass doch nochmal den Simon zu Wort kommen.
Mein Namensvetter.
Ja, genau.
Jan, du bist auf einer einsamen Insel. Wen nimmst du mit? Dein Bulli oder Baby One?
Das ist Baby Nummer 1. Also das wirst du nicht los, ne? Also ich meine, die Frisur hast du ja schon so ein bisschen, ne? Aber das wirst du nicht los, dieses Surfer-Typ, Surfer-Typ-Mentalität.
Nee, damit komme ich klar. Ich würde natürlich Baby One mitnehmen, weil es da ja wahrscheinlich keine Tankstelle gibt. Und dementsprechend hat der Bulli auf Dauer nicht die riesigen Mehrwerte. Ganz im Gegensatz zu Baby One, was natürlich auf Dauer einen riesen Mehrwert hat.
Ja, also ich glaube, von unserer Seite ist auf jeden Fall mal zu sagen, dass ihr auch echt sehr, sehr, so wie der Eindruck, den wir zum Anfang schon bekommen haben, durch irgendwie die Informationsbereitschaft eurer Familie, die tragt ihr nur noch weiter. So, ihr sitzt ja auch sehr, sehr geerdet und völlig entspannt hier. Und ja, ich glaube, Simon, du bist jetzt nochmal dran mit den Fragen. Mhm, wir haben jetzt ja noch unsere kleine Oder-Rubrik.
Selbstverständlich. Sind Sie bereit?
Schieß los.
Los geht's mit On oder Offline?
Online.
Comedy oder Drama?
Drama.
Pendeln oder Umzug?
Pendeln.
IG, also Instagram oder TikTok?
Instagram.
Joggen, lieber 5 oder 10 Kilometer?
5.
Erdbeer oder Himbeermarmelade?
Erdbeer.
Fleisch oder Gemüse?
Gemüse.
Dschungelcamp oder Big Brother?
Oh Gott, keins.
Schwimmen im See oder Skifahren in den Bergen?
Schwimmen.
Pubertät, nervige Geschwister oder nervige Eltern?
Oh, nervige Geschwister.
Das waren schon 10. Ey, der verbale Stoß in die Magengrube. Und Jan, für dich haben wir auch uns was Schönes überlegt. Lieber Short oder Longboard?
Longboard.
Brötchen, obere oder untere Hälfte?
Oberhälfte.
Film, die Jury oder die 12 Geschworenen?
12 Geschworenen.
Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Schlafen auf der Couch oder flitzen im Sessel?
Schlafen auf der Couch.
Babytrage oder Babywagen?
Trage.
Kindheit, Papa nach mehr Taschengeld fragen oder Mama, ob sie noch was zu essen macht?
Essen.
Robinson Club oder Matratze im Van?
Matratze im Van.
Nirvana oder Tupac?
Nirvana.
In den Neoprenanzug pinkeln oder nicht?
Niemals wieder.
Wieso das
stark,
denn?
Stark.
Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja.
Inwiefern?
Das war relativ in meiner Surf-Anfangsphase. Man sagte mir, man macht es so.
Selbstverständlich.
Aber es läuft ja einfach nicht ab.
Das ist von kurzer Dauer, die Freude.
Ja, Simon. Aber du hast gesagt, du machst das immer noch.
Ich mach's immer noch. Aber ich habe dabei, als wir uns vorbereitet haben, gemerkt, wie lange es schon wieder her ist, das letzte Mal im Wasser gewesen zu sein. Sei es auf einem Surfbrett oder in irgendeiner anderen Form auf einem Brett.
Vielleicht das musst ein du ja traurig. Warten, bis in Werne dieses Ding gebaut ist.
Ja, wann sind die denn soweit?
Ich glaube 2025.
Ja, nee.
Ich glaube 24.
Vorher komme ich nochmal nach Scheveningen oder vielleicht sogar nach Frankreich oder so. Ich glaube, das wäre schon ganz gesund.
Wie wichtig ist Social Media für dich, Anna? Du bist selber auch relativ aktiv, ne? Jetzt nicht nur genau. Baby One, sondern auch so.
Ich finde es voll spannend, was man damit machen kann. Und so im Sinne von einfach mal herausfinden, was für eine Reichweite erzeugt werden kann, was für Response kommt, finde ich es mega spannend. Also einmal beruflich auf jeden Fall. Auch da testen wir super viel aus und privat eben auch. Und es ist schon auch ein mächtiges Instrument.
Ja, absolut. Was mir noch aufgefallen ist, Kaffee. Ihr beide seid, glaube ich, leidenschaftliche Kaffeetrinker. Anna, ich weiß nicht, ob du es ja gehört hast, aber Kaffeehase, dem Sven habe ich gesagt, er möchte bitte den Laden ein bisschen früher öffnen. Er hat gesagt, er darf nicht aufgrund des Ordnungsamts. Er will es aber gerne machen. Aber zumindest habe ich es ausgerichtet. Aber
sehr gut.
Ihr seid beides leidenschaftliche Kaffeetrinker, ne?
Ja. Das war auch die absolut beste Investition im letzten Jahr. Ich habe meine beiden Brüder pitchen lassen, die beide eine fabelhafte Siebträger-Kaffeemaschine haben. Und jeder wollte seine Maschine nach vorne bringen. Aber ich habe mich dann für die vom Simon, vom anderen Bruder entschieden. Aber der ist dann auch vorbeigekommen und hat sie mir erklärt. Also sehr cool.
Ja, und was noch wichtig ist, ist, dass du, das hat mir deine Mama erzählt, dass du ja auch echt pendelst, ne? Unten aus der Ecke Düsseldorf hier jeden Tag hoch.
Nee, ich übernachte zweimal in Münster.
Ach so, okay.
Nee, nicht jeden Tag.
Okay. Ja. Und Jan, du bist hier hochgezogen kürzlich, ne? Nach
Wolfgang, ja, genau.
Die Ecke? Genau. Du hattest keinen Bock mehr auf Pendeln, ne? Warst du noch unten in Köln irgendwo die Ecke, ne?
Hast du ja, genau. Wir haben in Köln-Ehrenfeld gewohnt und sind jetzt nach Wolbeck rübergezogen im Sommer.
Und wie gefällt es dir dort?
Also jetzt derzeit hat es einen riesen Mehrwert, dass wir einen Garten haben. Mhm. So in der Zeit jetzt, das ist schon ziemlich cool. Ansonsten, klar vermissen wir Köln. So, das ist ja schon nochmal eine andere Stadt. War auch immer super, dass die Pendelzeit wegfällt. Erhöht den Lebenskomfort, aber doch auch beträchtlich.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, jetzt haben wir mittlerweile schon eine gute anderthalb Stunde gequatscht. Und durften euch gemeinsam ein bisschen besser kennenlernen. Ihr wirkt sehr nahbar, sehr geerdet, sehr authentisch. Da haben wir auch sehr viel heute drüber gesprochen auf uns. Sehr entspannt, mit euch so ins Gespräch gehen zu dürfen. Gibt es denn Dinge, die euch privat oder im Berufsalltag aus dem Konzept bringen, wobei ihr so richtig eskaliert?
Also Anna wollte wir haben überlegt, ob wir uns ein Büro teilen. Auf Dauer. Und aus meiner vorangegangenen Arbeitserfahrung, wo ich eine Weile ein Einzelbüro hatte, dann ein Doppelbüro, wo einfach jemand sehr laut geatmet hat. Sehr laut. Und das war schon so ein Punkt, so wie es, wenn Leute da reden um mich rum, alles, das ist okay. Aber wenn man sich einmal das in den Kopf gesetzt hat und das nicht mehr rauskriegt, das hat mich innerlich zerrissen.
Wenn man sich so darauf konzentriert, ne?
Das ist das Schlimme.
Und das ist das, genau das ist auf dieses Geräusch, aber ich kann es so nachempfinden. Großartig.
Nein, deswegen habe ich jetzt zum allerersten Mal in meinem ganzen Berufsleben ein Einzelbüro und sitze da jetzt zum ersten Mal alleine. Und die Handwerker hatten ehrlich gesagt vergessen, ein Stück Wand zwischen unseren Büros zu setzen. Deswegen waren wir eigentlich bis heute Morgen, wo sie gekommen sind, eigentlich doch irgendwie zusammen in einem Büro. Jetzt, wenn wir gleich zurückkommen, ist diese Wand gesetzt und dann bin ich wirklich alleine. Da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen.
Und Anna atmet auch gar nicht so laut.
Und bei dir? Bringt dich irgendwas? Zum Glühen? Fährst du ja viel Auto? Warum machst du so?
Ich warte nur, welche Antwort kommt und ob ich ergänzen kann.
Nee, also ich fahre ja super viel Auto und das ist ganz wichtig, sich da nicht aufzuregen, weil das bringt echt nichts. Ne? Also wenn du viel Auto fährst, dann hast du dieses Autotourette nicht, weil das macht dich ja total fertig. Ne? Nee, ich bin total ausgeglichen. Nee, was Konkretes fällt mir gerade ehrlich gesagt nicht ein.
Ich finde es auf jeden Fall schön, dass du gerade Autofahren erwähnst, weil wir ja doch recht häufig telefonieren, wenn Anna im Auto ist und ich auch vorher gependelt bin. Und dieses so, was hat der denn jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ob du es abgestellt hast im neuen Jahr, aber...
Das ist ja kein Autotourette, das ist ja normale Kommunikation beim Fahren.
Okay, okay.
Ja, schön.
Ja.
In diesem Sinne liegt das letzte Wort auch bei euch.
Also erstens hoffen wir ja, dass ihr ganz bald unsere Kunden werdet. Ne?
Wir geben uns Mühe.
Wir werden sehr nett für euch sein. Also Hunde-Equipment haben wir leider noch nicht. Also es müssten wirklich, wirklich Babys sein. Und dann, ihr habt es eben gehört, alles ist IT. Wir sind natürlich immer hier in Münster auch auf der Suche nach richtig coolen Leuten. Wir haben eine mega coole Mannschaft. Also wenn da jemand zuhört, der irgendwie Lust hat, bei uns zu arbeiten, kommt auf uns zu.
Und wir sind echt ein mega spannendes Unternehmen, muss man dazu sagen. Wir befinden uns gerade im Umbruch und ich glaube, zu uns hinzukommen, das ist eine geile Chance und da macht es auch richtig Spaß und da kann man richtig was erreichen. Also kommt gerne vorbei, ansonsten an euch zwei. Hat Spaß gemacht. Danke für die ganzen Geschenke. Wir müssen jetzt noch diskutieren, ob wir die auch einpacken können. Und vielen Dank.
Dann sagen wir auch, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, danke.